Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. IT-Sicherheit soll so ein bisschen das Thema sein und Politik heute. Deswegen habe ich so dieses Video, was, glaube ich, IT-Sicherheit sehr schön illustriert, mal an den Anfang des Vortrags gemacht. Ich stelle mich, glaube ich, noch kurz ein bisschen vor. Ich habe in Berlin eigentlich Psychologie studiert und bin dann irgendwann Psychologe gewesen, aber kein Psychotherapeut, also keine Sorge. Und dann sollte ich eigentlich an der Uni bleiben, aber ich hatte mich dann so lange mit Menschen beschäftigt, dass ich irgendwie wieder Lust hatte, mich wieder mehr mit Computern zu beschäftigen. Und bin dann erstmal, habe dann eine Zeit lang bei Netzpolitik.org geschrieben. Als damals hat man, glaube ich, noch Blogger gesagt. Heute kann man, glaube ich, im Nachhinein mit Fug und Recht sagen, als Journalist. Netzpolitik.org ist wahrscheinlich vielen bekannt. Mein Nachfolger André Meister ist dann zu sehr hohem Ruhm gekommen als Landesverräter. Und dann habe ich aber irgendwann mich immer wieder noch mehr mit IT-Sicherheit wieder auseinandersetzen wollen, habe mir einen Job in diesem Bereich gesucht, habe also Netzpolitik.org verlassen und für bessere Journalisten Platz gemacht. Bei Netzpolitik.org sind die Ressourcen begrenzt. Und mache seitdem einen Podcast über Netzpolitik, der heißt Logbuch Netzpolitik, wo ich mich versuche, wöchentlich zusammen mit meinem Kollegen Tim Pritlove mit netzpolitischen Themen auseinanderzusetzen. Eben irgendwie so ein bisschen aufzubereiten, in Zusammenhang zu setzen. Und wir sind immer bemüht, uns dabei nicht besonders aufzuregen. Manchmal schafften wir das auch. Dann habe ich seit einiger Zeit trete ich dann auch öffentlich als einer der Vertreter des Chaos Computer Clubs auf. In der Funktion war ich dann inzwischen viermal in Ausschüssen des Deutschen Bundestags, wo sich die Ausschüsse bemüht haben, die Meinung oder die Einschätzung von einem oder mehreren Experten zu Themen der IT-Sicherheit zu hören, zumindest nicht unbedingt dem zu folgen, aber zumindest uns mal anzuhören. Und in dem heutigen Vortrag will ich versuchen, so einen Bogen zu spannen über diese vier Auftritte. Und das heißt, ich habe quasi so eine, hier, guck mal, euer Ding schneidet was ab, da müsst ihr nochmal. Chaosref. Also da steht, müssen Sie sich jetzt noch ein C und ein R denken. Stimmt, T. und deswegen ist der heutige Vortrag so ein bisschen eine Sammlung aus früheren Vorträgen, die ich in der Zeit oder die ich jeweils zu dem richtigen Zeitpunkt gehalten habe. Und ja, ich will heute so ein bisschen darauf zurückblicken und da auch so vielleicht so ein bisschen das Verhältnis von Politik und Chaos Computer Club im Bereich der IT-Sicherheit so ein bisschen reflektieren über die vergangenen Jahre. Ich habe das so ein bisschen lose aufgeteilt in fünf Bereiche: Markt, Technik, Politik, Mensch und Zukunft. Und bevor ich jetzt weitermache, habe ich mir vorgenommen, so ein bisschen mal reinzuhören oder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Wissen jetzt im Publikum besteht. Also rede ich jetzt vor einem Haufen Informatiker, dann muss ich viele Sachen nicht erklären. Wer würde denn, oder wer weiß, was der Chaos Computer Club ist? Nee, wer weiß nicht, oder wer weiß nicht, was der Chaos Computer Club ist? Ah, wunderbar. Dann kann ich das auch nochmal erklären. Der Chaos Computer Club ist die größte europäische Vereinigung von Hackern. Inzwischen 30 Jahre alt. Wir haben blicken inzwischen auf eine relativ illustre Geschichte zurück. Sowohl mit Hacks, die passiert sind, die der Chaos Computer Club dann auch öffentlich gemacht hat. Wir veranstalten den Chaos Communication Congress jedes Jahr. Das machen wir jetzt zum 32. Mal im Dezember in Hamburg. Das war früher so eine kleine Veranstaltung, wo vielleicht so ein paar hundert Leute zusammenkamen und sich freuten, unter sich zu sein. Inzwischen haben wir da, glaube ich, eine Besucherzahl im Bereich über 10.000. Das ist also eine Großveranstaltung inzwischen geworden, wo viele unserer Mitglieder sehr viel Arbeit reinfließen lassen und die in dem netzpolitischen und in dem IT-Sicherheitsbereich, denke ich, durchaus inzwischen internationale Bedeutung hat. Und das Verhältnis des Chaos Computer Clubs zur Politik ist immer so ein bisschen ein schwieriges. Wir sind in unserem Fachbereich häufig der Ansicht, vielleicht bessere Ideen zu haben als die, die in der Politik vertreten oder umgesetzt werden. So hat der Chaos Computer Club sich zum Beispiel gegen Gesetzgebung, die Privatsphäre von Bürgern einschränken, in der Regel sehr vehement zur Wehr gesetzt. Ich denke, das Schönste war der Staatstrojaner-Hack vor inzwischen auch 3-4 Jahren, wo wir auf einem interessanten Kanal in den Besitz einer Festplatte gelangt sind, die mit einem Trojaner infiziert war, der tatsächlich von Strafverfolgungsbehörden auf diesen Rechner gebracht wurde. Und ein Team aus dem Chaos Computer Club hat diesen Trojaner dann analysiert. Das Ganze mündete dann in dem momentan noch geltenden Verbot von solchen Maßnahmen. Warum sind wir gegen Staatstrojaner, wo wir doch eigentlich selber Hacker sind und mit sowas vielleicht auch mal arbeiten? So ein Trojaner ist natürlich ein relativ übler Eingriff in das Privatleben eines Nutzers. Ja, das wurde immer. Es gibt im Prinzip zwei rechtliche Grundlagen für so einen Staatstrojaner oder zwei rechtliche Ideen. Das eine ist zu sagen, es ist im Prinzip wie eine Hausdurchsuchung. Ja, stimmt. Wenn man eine Hausdurchsuchung hat, dann kann die Polizei auch einen Rechner beschlagnahmen und analysieren. Der Vorteil für die betroffene Person ist, dass man das dann merkt. Ja, der Computer ist nicht mehr da und die Tür ist eingetreten worden. Dann kann man sagen, okay, die haben jetzt meinen Computer. Wenn man einen Trojaner da drauf hat, dann beobachtet dieser Trojaner einen bei allem, was man tut, eventuell auch eben vielen nicht-kriminellen Handlungen. Und das war dann auch der Punkt, der die zweite Argumentation für so einen Staatstrojaner zu Fall gebracht hat, nämlich dass man gesagt hat, okay, das ist im Prinzip wie Telefon abhören. Also die rechtliche Grundlage für den Staatstrojaner war, die Leute gehen hin und verschlüsseln ihre Kommunikation. Das heißt, wir können dann nicht mehr beim Internetprovider oder wo auch immer beim E-Mail-Provider diese Kommunikation abfangen und überwachen, sondern wir müssen sie beim Entstehen aufzeichnen, an der Quelle. Daher auch der interessante Begriff der Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Und die Art, wie dieser Trojaner das getan hat, war eben, dass er einfach die ganze Zeit Bildschirmfotos gemacht hat. Ja? Bei den Bildschirmfotos, man schreibt nicht immer gerade kriminelle E-Mails, man guckt sich vielleicht auch mal irgendwie was anderes an, was dann vielleicht auch privat sein könnte. Und da gab es dann relativ ausführliche Debatten und da bin ich eigentlich sehr stolz, ein Mitglied dieses Vereins zu sein, der da nachhaltigen Einfluss hatte. Ebenfalls zu Fragen der Vorratsdatenspeicherung waren Mitglieder des Chaos Computer Clubs Sachverständige bei dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Und eigentlich ist dieser Verein aber so ein loser Zusammenschluss aus Leuten, die sich für Technik interessieren, die Chaos-Treffs gründen, die Erfahrungskreise gründen, die sich dann vielleicht mal irgendwo einen Raum mieten, wo sie ihren ganzen Kram reinstellen, wo sie rumbasteln und Spaß am Gerät haben. Und dieser Spaß am Gerät, der wird jetzt in diesem Vortrag vielleicht nicht so rauskommen, aber das ist der eigentliche Kern des Chaos Computer Clubs. Eine Idee von positivem Herangehen an Technik. Technik kann unser Leben verbessern, wir können schöne Sachen machen, wir können vielen Menschen helfen und wir können mit unserem Wissen die Gesellschaft hoffentlich irgendwie zu einem positiven Ergebnis bringen, um nicht zu sagen Ende. Markt. Ja, also inzwischen diese D-Mail-Thematik, die verfolgt mich wie Fluch und Segen, seitdem ich damals für den Chaos Computer Club zum ersten Mal als Sachverständiger geladen wurde, einmal in den Innenausschuss des Deutschen Bundestags, einmal in den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, und da ging es um diese Idee der D-Mail. D-Mail ist das, was viele von Ihnen vielleicht haben, weil sie mal so einen Zalando-Gutschein bekommen wollten. Dafür mussten sie ein D-Mail-Konto eröffnen und dann konnten sie sich irgendwie, ich glaube, dieser Wert ist auch immer hochgegangen. Ich weiß nicht, waren das 20 oder 50 Euro oder so. Die haben verzweifelt versucht, das an den Markt zu bringen. Und D-Mail war mal konzipiert worden als ein sicheres Kommunikationsmedium für alle im Internet und insbesondere nicht nur sicher im Sinne von Abhörsicherheit, sondern auch Rechtssicherheit. Und wir wurden dann dazu gefragt, was wir davon halten. Es gab das D-Mail-Gesetz schon länger und in den Gesetzen, zu denen ich dann Stellung genommen habe, ging es darum, das als im Rahmen des E-Government-Gesetzes als de facto Standard zu verabschieden, der für die Kommunikation mit Behörden gelten soll. Und im Rechtsausschuss ging es dann um das E-Justice-Gesetz, wo es darum ging, einen rechtssicheren Verkehr mit Gerichten zu ermöglichen. Die Gerichte wollten einfach in ihrer ganzen Bürokratie nicht mehr so viel mit Papier zu tun haben. Und dann haben sie gesagt, ja okay, aber E-Mail ist irgendwie unsicher, deswegen erfinden wir jetzt E-Mail neu und dann ist das sicher. Und das Schöne bei so einer D-Mail ist, wenn man so ein Konto hat, die D-Mail ist zumindest rechtlich so, dass wenn mir jemand eine D-Mail schreibt, dann bekommt er wie bei einem Einschreiben den Beleg dafür, dass die mir zugestellt wurde. Das ist also erstmal zu meinem Nachteil. Wer schon mal in der Situation war, dass er im Rahmen einer rechtlichen Auseinandersetzung vielleicht der Post ankreiden wollte, dass der Brief nicht zugestellt worden war, um dann noch mal ein paar Wochen zu gewinnen oder so, das geht mit einer D-Mail nicht. Das andere, was eben viel betont wurde, war, ja, das ist ja verschlüsselt, ne? Kann keiner abhören. Und ich habe dann bei der Überprüfung dieser ganzen Technik festgestellt, ja, das ist quasi verschlüsselt, aber es wird verschlüsselt übertragen. Das ist ein entscheidender Unterschied, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe an Sie und die wird verschlüsselt übertragen, dann heißt das, meine Kommunikation zu meinem E-Mail-Server, in der ich sage, ich schreibe jetzt eine E-Mail an Person Y, dass dieser Kanal übertragen ist, verschlüsselt ist. Der Server, der die E-Mail entgegennimmt und weiterleitet, kann sie aber einsehen. Der stellt dann wieder eine verschlüsselte Verbindung her zu dem nächsten E-Mail-Server, dem, wo mein, ich will immer Opfer sagen, aber mein Kommunikationspartner ist. Und auf beiden Servern liegt diese E-Mail dann unverschlüsselt vor. Ja, und jetzt stellen wir uns vor, wir haben so große Anbieter, die alle diese E-Mails dann unverschlüsselt vorliegen haben. Das ist natürlich aus Sicherheitsperspektive vielleicht nicht ganz so erstrebenswert. Also es gibt irgendwie, ne, es gibt dann da Administratoren, die können einfach alle E-Mails einsehen von allen Menschen. Und genau das ist, denke ich, kann man, wenn man heute darauf zurückblickt, das war noch vor Snowden, ja, in grauer Vorzeit. Wenn man heute darauf blickt, erkennt man wahrscheinlich spontan, warum das eine schlechte Idee ist. Und dann das Schöne bei diesem D-Mail, warum man das so pushen wollte, war, kostet Geld. Ja. In einer Welt, in der die Menschen mit WhatsApp weltweit kostenfrei kommunizieren, über Facebook sich Nachrichten schicken, hatte man da die grandiose Idee, doch irgendwie sowas wie 39 Cent für eine verschickte E-Mail zu kassieren. Mit dem wichtigen Aspekt, dass das ja immer noch sehr viel billiger ist als ein Brief. Also es war, glaube ich, kann ich mit Fug und Recht sagen, eine sehr große Wirtschaftsförderungsmaßnahme für die Deutsche Telekom und wenige weitere deutsche Telemediendienstanbieter, die da gedacht haben, wunderbar, da können wir jetzt vielleicht mit dieser digitalen Kommunikation der Post ein bisschen was abgreifen. Spannend wurde es dann, dass man gesagt hat, okay, eine D-Mail ist signiert. Das heißt, jede D-Mail ist unterschrieben. Sie ist gegen Veränderung geschützt. Sie ist quasi eine unveränderliche, nachweisbare Kommunikation. Und der Weg, wie man sowas in der IT macht, ist, dass man eine digitale Signatur anbringt. Das ist etwas, was es seit, ich sage jetzt mal, seit 25 Jahren auf jeden Fall technisch für jedermann möglich ist, dass man also ein Zertifikat hat und man bringt eine Signatur an. Und diese Signatur heißt, von dieser Person wurde dieser Inhalt verfasst und dieser, man kann dann prüfen, ob er verändert wurde. Wenn ich also an dem Inhalt dann irgendwie einen Buchstaben ändere, dann passt die Signatur nicht mehr. Und bei D-Mail hat man sich das dagegen gewehrt, den Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Signaturen selber anzubringen und auch selber die Nachrichten zu verschlüsseln. Ja, sie sollten nur auf dem Transportwege verschlüsselt werden. Warum war das so? Meine These dazu war und ist nach wie vor, dass man als Regierung kein Interesse hatte, jetzt flächendeckend eine Kommunikation einzuführen, die man nicht mehr unter Kontrolle hat. Also stellen Sie sich vor, die Bundesregierung geht hin und sagt, hier gibt es ein Medium, könnt ihr nutzen, ist kostenlos. Wenn ihr eine E-Mail verschickt, kostet 39 Cent. Aber die ist so verschlüsselt, dass niemand, auch nicht wir, auch nicht der Anbieter, da reinschauen kann. Ja, wenn wir uns gerade wieder Debatten nach den Anschlägen von Paris anschauen, leuchtet ein, warum eine Regierung da erstmal nicht so viel Interesse daran hat. Das Problem ist, wenn ich sage, okay, die Leute können nicht selber verschlüsseln, dann können sie auch nicht selber signieren, weil das macht man mit dem gleichen, mit einem ähnlichen kryptografischen Prozess, wofür man auch einen eigenen Schlüssel benötigt. Und bei D-Mail hat man das dann so gemacht, dass man sagt, okay, quasi beim Eröffnen des Kontos geht man ja dahin und muss seinen Ausweis zeigen. Es gibt also bei D-Mail ist es dann auch vorbei, dass man sowas wie hasi68@hotmail.de bekommt, sondern da steht dann eben Vorname, Nachname oder so. Ne? Und das Ding ist einem dann an den Personalausweis, an die Person gebunden. Das ist ein offizielles Kommunikationsmedium. Und man geht also irgendwann zur Post und sagt, ja, hier ist mein Ausweis, ich möchte so ein D-Mail-Konto haben, also ähnlich wie bei einer Kontoeröffnung, bei diesem Postident-Verfahren. Und dann sagt das D-Mail-System, okay, das ist jetzt deine D-Mail-Adresse und ab jetzt ist alles, was du schreibst, von dir eine schriftliche Willensbekundung, die du unterschrieben hast. Und um das technisch zu lösen, unterschreibt der Anbieter für uns, weil der Anbieter hat ja irgendwann mal unseren Ausweis gesehen. Also man könnte sich das vorstellen, ich gehe einmal zu der Post und sage, ich bin Linus Neumann und ab dann unterschreibt die Post für mich alle Briefe und egal, was ich da drin schreibe, gilt dann als dokumentierte Willensbekundung. Das ist relativ schlecht. Und es war für mich aus technischer Perspektive auch nicht nachvollziehbar, warum man das so tun wollen würde. Entsprechend habe ich damals dieses System und kritisiere es auch heute noch sehr scharf. Und was ich damals so interessant fand, war, dass quasi ein technischer Kompromiss gemacht wurde, der dieses System sehr viel komplexer gemacht hat, der den Leuten eigentlich nur zum Nachteil gereicht hat und ich nicht den Eindruck hatte, dass von Seiten der Gesetzgeber irgendwie ein Interesse daran bestünde, mir zuzuhören, warum das blöd ist. Besonders interessant ist ja, wir haben seit über 20 Jahren ein PGP-Verfahren, was genau das schon immer gemacht hat. Ja? E-Mails verschlüsseln, sicher, vom Absender bis zum Empfänger durchgängig. Nur der Absender und nur der Empfänger können diese E-Mails lesen und man kann ebenfalls signieren. Also die Technik war schon immer da und hier wurde so ein 500-Seiten-Dokument geschrieben, um den D-Mail-Standard zu spezifizieren, um genau das irgendwie zu verhindern, dass die Menschen das bekommen. Das habe ich damals scharf kritisiert. Am Ende gibt es also ein System, was nicht sicherer ist als ein gut konfigurierter E-Mail-Server, aber dann absichtlich und unnötigerweise inkompatibel mit E-Mail gemacht wurde. Also ich kann von einer D-Mail, ich kann nicht eine E-Mail an eine D-Mail-Adresse schicken oder umgekehrt, obwohl D-Mail eine 90% Kopie von E-Mail ist. Und ich habe dann den juristischen Nachteil, dass die Übertragung bestätigt wird, ich diese D-Mails also abholen muss. Sowas wie im Urlaub sein und D-Mails nicht lesen, ist dann halt wie nicht zu Hause sein und Briefe nicht lesen. Und man hat diese zentrale Infrastruktur, wo wenige D-Mail-Anbieter, ich glaube, es sind im Moment nur noch 3, alle diese wichtigen Nachrichten vorhalten, wo Menschen ja sagen, diese Nachricht ist so wichtig, dass ich bereit bin, 39 Cent dafür auszugeben, sie zu verschicken und ich damit rechtsverbindlich oder sicher kommunizieren möchte. Und natürlich die ganze Idee einfach nur, jemand möchte Geld damit verdienen. Dann kam kurz darauf diese ganze Snowden-Geschichte und wir erinnern uns vielleicht alle noch an diese große Werbekampagne, die dann die deutschen E-Mail-Anbieter gemacht haben. Haben gesagt, ja, wunderbar, wir verhelfen jetzt dem Claim Made in Germany zu neuem Glanz und jetzt gibt es E-Mail Made in Germany. Und das ist jetzt auch sicher, weil wir verschicken die E-Mail nicht mehr durch die ganze Welt, sondern wir verschicken sie nur auf Netzen, die uns gehören, innerhalb von Deutschland. Ja. Der Hintergrund war, wie funktionieren denn so E-Mail-Server? Also E-Mail-Server stehen irgendwo in der Welt rum und sind ans Internet angeschlossen. Der größte Punkt in Deutschland, wo man sich ans Internet anschließen kann, ist der DZIX, ist so ein großes Netzwerkcenter in Frankfurt. Da gehen also große Internetkabel hin und da kommen große Internetkabel raus. Und wenn man da sein Kabel hinlegt, dann hat man Internet. Also nicht wie wir jetzt zu Hause, sondern da hat man dann richtig Internet. Und dann gab es immer den großen deutschen Anbieter der Deutschen Telekom, die genau dort kein Internet gemacht hat. Deutsche Telekom hat sich gesagt, na Moment, wir sind so groß, wir haben so viele Millionen Kunden. Wer Kontakt zu unseren Kunden haben möchte, oder schnelle Verbindung zu unseren Kunden haben möchte, der wende sich doch bitte an uns. Wir haben ja auch Zentren, da kann man auch ein Kabel hinlegen. Wir haben eine Buchhaltungsabteilung, die schreibt schöne Rechnungen, die kann man dann bezahlen und so ist unser Geschäftsmodell. Ja? Kleiner Exkurs ist etwas, was die Deutsche Telekom schon immer versucht, das ist das, was unter dieser Debatte der Netzneutralität gerade stattfindet, dass die Deutsche Telekom quasi ihre Kunden in die Waagschale werfen will gegenüber anderen Inhalteanbietern im Internet und sagen möchte, naja, wir haben hier wie gesagt, etwas über 10 Millionen Kunden oder vielleicht sind es sogar 20. Das wäre doch schade, wenn die ihren Dienst nicht in vernünftiger Qualität empfangen würden. Und ungefähr aus der gleichen Denke heraus ist dann Folgendes passiert. Es gab einen Anbieter in den USA, der nicht nur in Frankfurt irgendwie so einen kleinen Knotenpunkt betreibt, sondern der Kabel durch die ganze Welt legt. Und da kann man auch hingehen und sagen, man hätte gerne Internet und dann bekommt man Internet. Und Level 3 ist wiederum so groß, dass die sich nicht erpressen lassen können von der Deutschen Telekom. Was ist also mit einer E-Mail passiert, die ich irgendwo beim DZIX, bei irgendeinem kleinen Provider, den ich dann nutze, abgeschickt habe, die ist erstmal durch dieses Level 3-System gegangen, war also dann in der Hand der Amerikaner und ging dann zurück zur Deutschen Telekom. Und wir erinnern uns vor 2-3 Jahren über die Debatten, dass da ja dann die ganzen E-Mails gelesen werden, weil sie eben nicht verschlüsselt übertragen werden oder weil sie noch nicht einmal verschlüsselt sind oder weil sie nicht verschlüsselt sind und in vielen Fällen noch nicht einmal verschlüsselt übertragen werden. Mit E-Mail Made in Germany hat man dann gesagt, wunderbar, wir sorgen jetzt dafür, dass diese E-Mails in Deutschland bleiben. Wir verschlüsseln sie nach wie vor nicht, was das Offensichtliche wäre, sondern wir stellen sicher, dass schön der Bundesnachrichtendienst und alle Geheimdienste, die da irgendwie so rumhängen, darauf Zugriff haben. Dass wir die interessierte Öffentlichkeit diese unverschlüsselte Übertragung natürlich nach wie vor kritisieren würden, dem wurde dann begegnet damit, dass man beworben hat, zwischen deutschen Anbietern übertragen wir die E-Mails aber jetzt immer verschlüsselt. Also genau diese Transportverschlüsselung, die wir bei der D-Mail auch schon so kennen. Und dann stellte sich heraus, das machen die gar nicht. Sie haben es groß beworben, ja. Ich meine, diese Poster, die klebten überall. Ja. Jetzt kommt, na, wir tun was gegen Snowden, wir tun was gegen den Amerikaner, wir machen irgendwie ein Deutschlandnetz, in dem wir die E-Mails schicken. Und wenn man dann also jetzt, was weiß ich, GMX hat da mitgemacht, wenn man jetzt also von T-Online eine E-Mail zu GMX geschickt hat, dann war da so ein schönes Schild, so Deutschland-Fähnchen. Das ist eine E-Mail made in Germany, garantiert nur innerhalb von Deutschland übertragen und garantiert verschlüsselt. Und ich habe dann eigentlich vor 2 Jahren oder so, habe ich mich mal hingesetzt, habe gedacht, so, das ist aber komisch, probiere ich mal aus. Und dann habe ich also eine E-Mail unverschlüsselt abgeschickt. Der Server hat die problemlos angenommen, hat gesagt, wunderbare E-Mail. Und habe sie dann am anderen Ende auch wieder unverschlüsselt abgeholt. Und es stand trotzdem dran, wunderbar, hier die Sicherheit und verschlüsselte Übertragung dieser E-Mail ist garantiert. Da war ich ein bisschen erbost, weil mir natürlich, ich denke, an dieser Stelle klar wurde, dass es hier nur um Marketingkampagnen geht. Es geht hier um Werbung. Es ging darum, dass Menschen, die eine begründete Sorge hatten um die Sicherheit ihrer Kommunikation, irgendein Quatsch aufgeschwätzt wurde mit einer Deutschlandfahne dran, damit sie sich dann freuen und sagen, wunderbar, jetzt ist etwas geschehen, jetzt bleiben wir schön bei der Deutschen Telekom, denen kann man vertrauen. Und derartiges Gebaren in dem Bereich der IT-Security ärgert mich natürlich, vor allem, wenn alles, was die gemacht haben, nämlich Transportverschlüsselung, auf einem Standard basiert, der zu dem Zeitpunkt schon um die 20 Jahre alt war und jetzt, glaube ich, bald ein Vierteljahrhundert erreicht. Das heißt, der eigentliche Skandal war, dass sie es die ganze Zeit nicht getan haben. Und sie hatten noch den Mut, an die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, jetzt setzen wir etwas um, was wir schon immer hätten tun können, was es seit über 20 Jahren gibt, und postern irgendwie die gesamte Bundesgebiet voll mit irgendwelchen Plakaten, damit die Leute sich freuen. Und das finde ich natürlich sehr unredlich, diesen Umgang mit der IT-Sicherheit. Und deswegen habe ich da auch sehr drüber geschimpft. Also E-Mail made in Germany, 20 Jahre alte Standards umgesetzt, einfach mal unter den Teppich gekehrt, dass man viele Jahre zuvor unverschlüsselte Übertragung problemlos durchgeführt hat, das auch noch immer tat. Wir reden wieder nur von einer Transportverschlüsselung, die eben das Problem hat, dass die E-Mail immer noch verschlüsselt auf den Servern liegt. Und erst viele Monate nach dem Start der Kampagne, irgendwie so ein halbes Jahr später, haben sie sich dann getraut, wirklich die unverschlüsselte Übertragung abzuschalten. Der Grund, warum sie das so spät gemacht haben, war, dass sie einfach noch so viele Nutzer hatten, die Standardeinstellungen, die von ihnen empfohlen worden waren, genutzt haben. Das heißt, sie hatten einfach mal ein paar Millionen Kunden, die ganze Zeit unverschlüsselt E-Mails übertragen haben. Und sie hatten halt Sorge, denen die Verbindung abzuknipsen, indem sie sagen, okay, unverschlüsselt funktioniert nicht mehr. Die Lösung ist relativ einfach, aber sie haben es dann halt wie so ein großer Tanker der Deutschen Telekom halt arbeitet. Sie haben halt ein halbes Jahr dafür gebraucht, dieses Versprechen dann irgendwann auch mal einzulösen. Da habe ich mich sehr darüber geärgert. Und wie gesagt, mein Fazit damals war, keine Regierung ist so blöd, ihren Bürgern ein abhörsicheres Kommunikationsmedium zu geben. Der Vortrag, den ich damals auf dem 30. Chaos Communication Kongress gehalten habe, da war das noch eine These. Ja? Da habe ich einfach mal postuliert, dass D-Mail eben D-Mail genauso wie E-Mail made in Germany eine Abhörschnittstelle hat. Die Abhörschnittstelle bei solchen Systemen wird immer euphemistisch G10-Schnittstelle genannt. G10, weil es der Grundgesetzartikel 10 ist, der uns allen das Brief- und Postgeheimnis sichert. Näheres regelt ein Bundesgesetz, also Einschränkungen des Brief- und Postgeheimnisses können nur auf Basis eines Gesetzes erfolgen. Und das G10-Gesetz ist genau dieses Gesetz, was dann sagt, so Brief- und Postgeheimnis schön und gut, aber wenn der Staat möchte, dann eben nicht mehr. Und nach diesem Vortrag wurde ich dann abends auf der Party vom Kongress von jemandem angesprochen, der sagte so, ja, Emma, woher weißt du, dass wir eine G10-Schnittstelle haben? Und dann habe ich gesagt, das ist doch offensichtlich. Und dann hat er gesagt, ja, aber welchen Fehler habe ich gemacht? Ich habe die nämlich gebaut. So. Also er war in dem Team, der die gebaut hat. Ja, das ist ja dann nicht nur einer. Also ich sollte da recht behalten. Jetzt spuren wir ein paar Jahre weiter. Dieses Feld der IT-Sicherheit wurde aber immer problematischer. Ja? Damals ging es noch irgendwie so ein bisschen um, naja, okay, BND, Verfassungsschutz müssen ja schon, oder BKA muss ja schon irgendwie die Kriminellen unter Kontrolle halten. wir müssen in die E-Mails eingreifen können oder so. Da ging es alles noch so um, naja, Spiel und Spaß. Aber dann wurde allen klar, dass der Cyber immer mehr zum Problem wird. Der Cyber, das ist der Cyber. Also zumindest wenn man bei der Google-Bildersuche Cyber eingibt, dann kommt das. Und es gibt gleich noch was anderes, das ist dann, also Cyber ist blau, es gibt das gleiche nochmal in grün, das ist dann, glaube ich, Hacking oder IT-Security oder so. Aber Cyber, blau. So, und der Cyber macht uns natürlich allen Probleme. Der Cyber sorgt dafür, dass den Unternehmen Informationen gestohlen werden, dass die Sachen vielleicht nicht mehr patentieren können, dass andere Staaten Nachbauprodukte inzwischen teilweise früher auf den Markt bringen als die deutschen Unternehmen, die sie entwickelt haben. Man wundert sich, wie das denn passieren konnte. Man hat ja noch so dieses naive Modell von, was weiß ich, wir bringen unser Produkt auf den Markt, die Chinesen kaufen es, schrauben es auseinander, bauen es nach. In dem Fall war es dann irgendwann mal so, dass die Chinesen das vorher auf dem Markt hatten, was dann natürlich relativ ärgerlich ist. Und dann kommt man irgendwann ins Grübeln. Und dann hatten wir so schöne Geschichten wie Angela Merkel mit ihrem Telefon, das abgehört worden war. Auch hier ein kleiner Exkurs zu dem Abhören von Mobiltelefonen. Ich bin, wie gesagt, seit ein paar Jahren in einem relativ kleinen IT-Security-Forschungs- und Consulting-Team tätig. Und dieses Team hat, bevor ich da hingekommen bin, schon gezeigt, wie man die Verschlüsselung von GSM-Netzen brechen kann. Und wir haben Jahre davor gewarnt und haben immer gesagt, okay, pass auf, ihr müsst folgende Dinge ändern, um zu verhindern, dass die Handynetze abgehört werden können. Und ich habe die ersten 2-3 Jahre meiner Tätigkeit eigentlich hauptsächlich damit verbracht, in Mobilfunknetzen in Deutschland und Europa diese Änderungen durchzuführen. Also die Netze umzukonfigurieren, das war nicht immer sehr einfach. Auch hier könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Aber es war etwas, wovor wir jahrelang gewarnt haben. Und das hat nie irgendjemand ernst genommen. Als dann Angela Merkel mit dem Feldwald- und Wiesentelefon irgendwie die ganze Zeit rumrannte, weil ihr Kryptotelefon irgendwie ein bisschen zu kompliziert war, Klammer auf, war es wahrscheinlich auch, dann war das Thema auf einmal riesengroß. Ja? Und dann haben aber alle deutschen Netze rucki-zucki diese Updates gemacht, die wir vorher jahrelang beworben haben. Und es war jetzt auch nicht so, als wäre es ein Geheimnis gewesen. Wir haben quasi alles, was man braucht, um Handys abzuhören, alle Software, alle Technik, die man dafür braucht, damals ins Internet gestellt. Also es ist immer wieder so ein kleiner Party-Gag, halt mein Handy abzuhören. Ja, auch irgendwie x-mal im Fernsehen gemacht oder so, aber hat irgendwie nie so wirklich jemanden interessiert, bis man dann irgendwann gemerkt hat, was? Auch das Handy von Angela Merkel? Ja, doch, tatsächlich auch das. Aber um mal so dieses Cyberproblem mal so in seinem Ausmaß zu zeigen. Ja, wir haben, hier habe ich jetzt mal einfach irgend so einen Symantec-Report mir durchgelesen. Jährlich werden circa 6.500 Schwachstellen öffentlich bekannt in Software. Und im Schnitt gibt es monatlich, also diese Zahlen beziehen sich jetzt auf 2013, 2014 ungefähr. Und im Schnitt werden monatlich 2 Zero-Day-Vulnerabilities entdeckt. Eine Zero-Day-Vulnerability ist eine Schwachstelle, die wir erst dadurch erkennen, von der wir erst dadurch Wissen erlangen, dass sie aktiv ausgenutzt wird von Angreifern. Das heißt, von diesen 2 Zero-Day-Vulnerabilities, da gab es dann immer Opfer. Ja? Da sind Menschen mit Sicherheitslücken gehackt worden, obwohl ihre Systeme auf dem neuesten Stand waren. Sicherheitslücken, von denen niemand wusste, die Kriminelle gekauft oder selber herausgefunden haben und dann für ihre Zwecke missbraucht haben. Das heißt, da gab es dann Opfer. Und die Top 5 dieser Zero Days, also die Top 5 gelistet nach Opferzahlen, wurden im Schnitt erst nach 59 Tagen gefixt. Das heißt, obwohl man sein System auf aktuellen Stand hatte, war man im Schnitt 59 Tage einer Schwachstelle ausgesetzt, die schon aktiv von Kriminellen ausgenutzt wurde. Und wenn man das irgendwie addiert, dann ist man halt so, waren die Nutzer 295 Tage von 365 einem Angriffsrisiko ausgesetzt, ohne dass sie da was gegen tun könnten. Was muss passieren bei so einer Zero-Day-Vulnerability? Klar, die Software, die betroffen ist, oder der Hersteller der Software, die betroffen ist, muss ein Update bereitstellen und muss dafür sorgen, dass die Nutzer, die sich diesem Anbieter anvertraut haben, geschützt werden. Und dann hatten wir dieses wunderbare, unselige, schöne, amüsante Jahr 2014, in dem so mehrere Male der IT-GAU, der IT-Security-GAU stattfand. Es waren hier mal exemplarisch drei albtraumhafte Security-Bugs, die große Rechner oder große Mengen an Rechnern betroffen haben. Das erste war Apple mit dem sogenannten Go-To-Fail, die also in ihrer Verschlüsselungsbibliothek, die genau für diese transportverschlüsselten Verbindungen da ist, auf die sich D-Mail und so weiter verlassen, die da drin einen Fehler hatten, dass man nämlich im Prinzip jedes Zertifikat angeben konnte und das System nicht gemeckert hat. Und die Zertifikate sind der Vertrauensanker von so einer Verschlüsselung. Es bringt nichts zu verschlüsseln. Das Entscheidende ist, ich muss so verschlüsseln, dass ich weiß, dass ich auch genau mit dem Kommunikationspartner rede, mit dem ich auch reden möchte. Sonst kann ja einfach passieren, was sich Man-in-the-Middle-Angriff nennt. Ich möchte also, was weiß ich, mit Person B reden, aber über das Internet sehe ich die Person ja nicht, kann also nicht verifizieren, rede ich wirklich mit ihr. Und am anderen Ende ist einfach erstmal Person Z und die sagt, jo, alles super, ich bin's, und ist quasi zwischen uns und reicht meine Kommunikation, die ich verschlüsselt bei ihr einreiche, einfach an Person B weiter, mit der ich eigentlich reden möchte, und kann so diese Kommunikation überwachen und auch manipulieren. Bei der Entdeckung war diese Sicherheitslücke anderthalb Jahre auf iOS-Geräten, also hier diesen iPads und iPhones, und 5 Monate in den macOS-Geräten drin. Da haben dann alle gelacht und Apple, ne? Apple hat dann am selben Tag einen Fix für iOS rausgebracht und 5 Tage später einen für macOS und hat sich echt ins Zeug gelegt. Das Special Feature war, es gab eigentlich nur einmal eine Situation, als Apple noch schneller etwas auf die Rechner ihrer Nutzer geschoben hat, auch gegen deren Zutun. Das war, als sie irgendwie so ein U2-Album überall drauf geschoben haben, was dann zu verzweifelten Anrufen von Eltern und Großeltern bei ihren Kindern führte, die sagten, ey, hast du hier dieses U2-Album auf meinem Computer gemacht? Es war also irgendwie so eine Marketingkampagne. Also fast mit Marketing-Speed hat Apple diese Sicherheitslücken gefixt. Dann kam erst nur 2 Monate später Heartbleed, ein noch viel schlimmerer Fehler in der quelloffenen Kryptobibliothek OpenSSL. Also dem quasi bei den Leuten, die vorher hier noch gelacht haben, hat dann hier der riesige Krater eingeschlagen. Da ging es darum, dass ein Server, der mit OpenSSL quasi bereitsteht, verschlüsselte Verbindungen anzunehmen, diesen Vertrauensanker des Zertifikates, der seine eigene Identität bescheinigt und mit dem alle Verschlüsselung gemacht wird, verraten hat. Man hat einfach so ein kaputtes Paket dahin geschickt und der Server hat dann seinen Speicherinhalt geleakt. Und wenn man das lange genug gemacht hat, war irgendwann das Zertifikat dabei und dann konnte man die Identität dieses Servers klauen. Infolgedessen konnte man sich als dieser Server ausgeben und konnte dann wieder diese Man-in-the-Middle-Angriffe machen. Also der absolute Albtraum. Um kurz zu erklären, also OpenSSL ist das eine und einzige, was dieses Internet in irgendeiner Form, alle Sicherheit im Internet irgendwie zusammenhält. Online-Banking. Die einzige Sicherheit, die Sie dabei haben, basiert auf OpenSSL. Verbindungen zu Facebook, Ihre E-Mail-Übertragung. Alles, was eine gesicherte Übertragung übers Internet ist, vertraut auf genau diese Software. Und hier war der Bug drin. Der Fix kam am selben Tag. Und es fing eine schöne Tradition in der IT-Security an, nämlich dass man Bugs jetzt eine eigene Corporate Identity oder einen eigenen Claim und eine Corporate Identity gibt. Ja? Heartbleed hatte so ein schönes Herz mit so verlaufender Farbe und es ist halt eine Marke geworden. Ja? Und natürlich auch für die Entdecker dieser Schwachstelle durchaus, sag ich mal, sehr viel Ruhm und der lässt sich dann natürlich auch kommerziell verwerten. Es sei ihnen aber auch gegönnt, weil so schlimm das immer klingt, dass Schwachstellen bekannt werden. Das Traurige an diesen Grafiken ist immer diese Spalte, in der drin steht, wie lange wir alle von diesen Schwachstellen betroffen waren. Dass sie bekannt wurden, das ist die Arbeit von unabhängigen Sicherheitsforschern, die diese Arbeit in den Dienst der Öffentlichkeit stellen und dazu beitragen, dass wir alle sicherer sind. Deswegen ist es, denke ich, eine sehr gute Arbeit, so etwas zu tun, Systeme auf Sicherheitslücken zu überprüfen und diese zu veröffentlichen. Noch im gleichen Jahr kam dann die wahrscheinlich in ihrem Schadenspotenzial etwas überschätzte Sicherheitslücke Shellshock, bei der man unter bestimmten Umständen einem Server einfach Befehle geben konnte und er hat die ausgeführt. Das Spannende an dieser Sicherheitslücke war, bei ihrer Entdeckung war sie 25 Jahre alt. 25 Jahre lang waren die Rechner dieser Sicherheitslücke ausgesetzt. Niemand hat jemals wieder da reingeschaut. Der Fix kam am selben Tag. macOS hat sich irgendwie Zeit gelassen, da war sie aber auch nicht ausnutzbar. Und das Special Feature an dieser Stelle eben, ein Vierteljahrhundert alt, das Ding war älter als der IP-Stack von Microsoft Windows. Das heißt, bevor Microsoft Windows überhaupt Internet sprechen konnte, hatten Unix-Rechner schon diese Schwachstelle. Und bei allen drei gilt, dass die Software quelloffen war. Das heißt, jeder konnte sie einsehen und durch einfaches Lesen, Verstehen und Nachdenken diese Sicherheitslücken finden. Und die Sache mit der quelloffenen Software ist, dass das im Prinzip ein entscheidendes Sicherheitsfeature ist, dass ich als Nutzer der Software genauestens sehen kann, beziehungsweise genauestens sehen könnte, was die Software macht. Und darauf vertrauen kann, dass unabhängige Sicherheitsforscher hoffentlich Sicherheitslücken darin finden, diese fixen und wir alle in den Genuss der dann besseren Software kommen. Aber ich denke, hier kann man durchaus sagen, da haben wir wohl versagt. Schauen wir uns mal an, die Selbstheilungskräfte, dass also eine Gruppe von Idealisten diese Software anschaut und nach Sicherheitslücken sucht, haben hier versagt. Was ist denn mit ökonomischen Anreizen? Ich habe mal hier wahllos ein paar Unternehmen rausgesucht, die von dieser Sicherheitslücke OpenSSL Heartbleed, also der kompletten Zerstörung der Verschlüsselung, dem größten GAU, den man sich vorstellen kann, wenn man eine Library für Verschlüsselung einsetzt, betroffen waren. Und dann habe ich irgendwie mal versucht herauszufinden, welchen Jahresumsatz diese Unternehmen haben. Facebook kennen die meisten wahrscheinlich, ist so eine etwas schwer zu benutzende und hässliche Seite im Internet, wo alle irgendwie drüber kommunizieren. Und aus irgendwelchen Gründen machen die 8 Milliarden Umsatz im Jahr. Und von den 8 Milliarden Umsatz haben die offensichtlich keine nennenswerte Summe bereitgestellt, um vielleicht mal selbst den Kern ihres Vertrauens mal zu überprüfen. Google, 60 Milliarden Jahresumsatz. Deutsche Bank, 35 Milliarden Jahresumsatz. Keines dieser Unternehmen hat sich gesagt, okay, wir gehen jetzt mal hin und prüfen die Sicherheit von dem, worauf wir da vertrauen. Warum haben die das nicht getan? Erstens, es nutzen alle. Und wenn es alle nutzen, kann es uns ja eigentlich egal sein. Das heißt, wenn wir jetzt betroffen sind, entsteht uns dadurch nicht unbedingt ein Nachteil, weil dann sind alle dran, dann gehören wir nur dazu. Und gleichzeitig die Frage, naja, ist doch Open Source, kann ja jeder kontrollieren und dann müssen wir da eventuell auch gar kein Geld für ausgeben. Und andererseits, wenn wir es kontrollieren und dafür Geld ausgeben, profitiert im Zweifelsfall die Allgemeinheit davon. Das heißt, wir können uns da keinen Alleinstellungsmerkmal und keinen Vorteil im Markt mit erarbeiten. Also hat sich das einfach niemand angeschaut. Und ich denke, das ist ein generelles Problem von Anreizen bei IT-Sicherheit, dass eben so eine Trittbrettfahrer-Mentalität sehr stark vorangetrieben wird. Und das war dann auch der Grund, warum ich mir überlegt habe, naja, klar, das war ein technisches Problem. Ja, das war jeweils eine Zeile Code, die zu ändern war in allen drei Fällen. Aber irgendjemand hat, oder wir haben dafür gesorgt als Gesellschaft, dass niemand sich darum kümmern wollte. Ja, die Sachen waren ja frei zu finden. Man musste nur den Code lesen oder ein bisschen rumfassen. Das war alles keine Hexerei, diese Sicherheitslücken auszunutzen. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, ja, vielleicht haben wir doch ein politisches Problem hier, was wir vielleicht auch politisch lösen können. Günstigerweise wurde ich dann zum dritten Mal in den Deutschen Bundestag eingeladen, in den Ausschuss Digitale Agenda und wurde dort gefragt so zu, ja, wie ist das denn mit dem Cyber und mit der IT-Sicherheit und was können wir tun? Was kann die Politik jetzt tun oder was sollten wir jetzt tun? Und ich meine, klar, die Politik kann jetzt nicht unbedingt hingehen und sagen, naja, okay, das haben sie jetzt eigentlich gemacht. Aber also sie könnten eigentlich nicht einfach hingehen und sagen, jetzt muss alles sicher sein. Haben sie gemacht, werden wir sehen, wohin das noch führt. Für die Informatikstudierenden unter Ihnen ist dieses Modell hier wahrscheinlich bekannt. Das ist so ein Schichtenmodell von Netzwerkkommunikation. Müssen die anderen nicht unbedingt verstehen, ich spreche es einfach mal durch. Aber ich habe hier das um politische Einflussmöglichkeiten erweiterte OSI-Modell aufgemacht. Stammt nicht von mir die Idee, das ist schon lange in der Debatte. Also man hat hier oben irgendwo die Politik und in der Politik haben wir natürlich immer das Problem des Kompetenzmangels. Wenn die Politiker nämlich Ahnung von IT-Sicherheit hätten, dann wären sie wahrscheinlich keine Politiker geworden. Gleichzeitig haben sie aber diesen Zugzwang, sie müssen jetzt etwas tun, es muss was geschehen. Der Cyber ist außer Rand und Band und die Bevölkerung wird nervös und jetzt muss was geschehen. Also gehen wir jetzt los und laden uns den Hacker oder die Hacker und die Professoren und wen nicht alles in unseren Ausschuss ein und wollen jetzt etwas tun. Dann haben wir darunter die Organisationen, also Unternehmen, die dann genau unter so einem Ressourcenmangel leiden. Die haben immer viel zu tun, wenig Zeit und immer einen anderen Fokus. Ja? Die konzentrieren sich eigentlich auf was anderes. Sie wollen Geld verdienen und nicht unbedingt sichere Systeme machen. Und sie haben auch eben inhärent falsche Anreize im Unternehmen. Ja? Also die IT-Sicherheit eines Unternehmens hat immer einen sehr großen Rechtfertigungsdruck. Kenne ich, ich arbeite ja im Bereich der IT-Sicherheit, glücklicherweise als Berater, aber wenn man so mit den IT-Sicherheitsabteilungen spricht, wenn die sagen, ah, wir wollen die nächste Investition machen, wir brauchen mehr Geld oder mehr Stellen, dann stehen sie vor ihrem Vorgesetzten, vor dem Vorstand, der sagt, wieso wollt ihr mehr Geld? Ist doch nichts passiert. Und wenn was passiert ist, dann wird ihnen gesagt, was, wir haben euch so viel Geld gegeben, warum ist denn da jetzt was passiert? Ja, also kein Bereich des Unternehmens hat so einen hohen Rechtfertigungsdruck wie der Sicherheit. Weil wenn die halbwegs hält, dann heißt das nicht unbedingt, dass sie ihren Job gut macht. Das heißt vielleicht einfach nur, dass bis jetzt noch keiner wirklich versucht hat, einen Angriff durchzuführen. Das heißt, sie haben immer wieder diesen Rechtfertigungsdrang. Eigentlich würde man sich wünschen, dass in einem Unternehmen der Bereich der IT-Sicherheit mit Geld zugeschüttet wird und man nie von ihm hört. Aber genau da setzt natürlich so ein Vorstand an und denkt sich so, warte mal, warum haben die denn da so viele Millionen da, die ausgeben? Von denen habe ich doch noch nie gehört. Ja. Leuchtet ein, ist für die Unternehmen ein Problem. Und genau dieses soziale Dilemma, was ich gerade schon beschrieben habe, wenn wir auf Stand der Technik operieren, dann kann man uns nichts vorwerfen, dann ist alles andere höhere Gewalt und Pech und dann sind wir auch mehr oder weniger, können wir davon ausgehen, uns wird nichts passieren, zumindest werden wir nicht gefeuert. Dann haben wir den Nutzer, okay, der Nutzer ist nochmal ein ganz anderes Problem, komme ich nachher zu. Und dann fängt irgendwann die Technik an, ja, also es könnte die Applikation sein, die eine Schwachstelle hat, es könnte auf anderen Layers, es könnte beim Transport sein, oder vielleicht doch beim Nutzer oder ganz woanders, weil das Modell nicht zutrifft. Das heißt, irgendwo da gibt es eine IT-Sicherheitslücke und niemand weiß wieso. In der Regel wurden die ja nicht absichtlich da reingemacht. IT-Sicherheitslücken sind ärgerliche Programmierfehler von Menschen, die es im Zweifelsfall gut gemeint haben. Und welche Mittel hält die Politik bereit, um für mehr IT-Sicherheit zu sorgen? Wir haben eine sehr schöne Institution in Deutschland, das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Ist relativ selten sowas, ja? Haben nicht viele Länder. Und dieses Bundesamt steht also da und sagt, wir schreiben jetzt lange, lange Texte, was alles überprüft werden muss. Und wenn das alles erfüllt ist, dann kriegt ihr als Würdigung so ein schönes Zertifikat und dann könnt ihr das unter euren Dienst kleben oder auf euren Server oder wo ihr das hinkleben wollt, könnt ihr euch auf ein T-Shirt drucken und dann könnt ihr damit werben, quasi staatlich anerkannte IT-Sicherheit zu betreiben. Und davon gibt es so viele Zertifikate, insbesondere in diesem Bereich des ISO 27001, dass eigentlich keine Sau mehr da einen Durchblick hat. Ein Freund von mir ist ISO 27001 Auditor, das heißt, der geht in die Unternehmen rein und prüft, ob sie dieses Zertifikat bekommen können oder ob sie das mit Recht tragen. Und der erzählt mir immer so, ja, pass auf, Lino, stell dir das so vor, du machst eine Pommesbude. Und in der Pommesbude verkaufst du Gammelfleisch. Und jetzt weißt du, dass die Information, dass du Gammelfleisch verkaufst, deinem Geschäftsmodell nicht zuträglich ist. Also machst du mit deinen Mitarbeitern ein Regelwerk auf zum Geheimnisschutz. Mir fällt jetzt gerade der genaue Begriff nicht ein, aber quasi Schutz von internem Wissen. Ja? Und dann machen die alle eine Schulung und dann lässt du dich zertifizieren und dann hast du eine ISO 27001 zertifizierte Pommesbude. Und den Aufkleber kannst du ja da dran machen. Ist kein Scherz, geht tatsächlich. Ja? Man könnte natürlich auch sinnvollere Bereiche des Unternehmens zertifizieren, aber wir sehen, irgendwie hat uns das nichts gebracht. Wenn wir uns anschauen, wie dieser D-Mail-Standard kaputt ist, wenn wir uns anschauen, dass irgendwie Unternehmen, die am laufenden Band gehackt werden, überall solche Zertifikate haben. Meine Überzeugung ist, dass diese ganze Überprüferei anhand von Checklisten und Häkchen eben nicht wirklich zielführend ist, weil die Schwachstellen eben irgendwo sind und die muss man gezielt suchen. Da können nicht die Bürokraten reinkommen und Häkchen machen. Also habe ich damals dem Ausschuss Digitale Agenda erzählt, naja, okay, ich sehe im Prinzip drei Probleme in der IT-Sicherheit, wo die Politik tatsächlich was machen kann. Einerseits haben wir ein Problem mit der Softwarequalität. Wir haben schwere Sicherheitslücken und wir wissen nicht, warum die da sind. Und da habe ich Ihnen empfohlen, na okay, mach doch regelmäßige unabhängige Audits. Audits in dem Fall nicht jemand mit einer langen Checkliste, sondern jemand, der sich die Software wirklich anschaut und prüft. Und dann macht ihr etwas, was ökonomisch gesehen relativ klug ist. Ihr bezahlt nicht Leute pro Stunde, die sie euren Mist angucken und überprüfen, sondern ihr lobt ein Kopfgeld aus. Ich gehe also hin und nehme OpenSSL und sage, hallo, hier ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Wir haben hier dieses schöne OpenSSL. Dieses OpenSSL ist für vieles, was wir in diesem Land betreiben, kritisch. Uns würde interessieren, ob es da drin eine Sicherheitslücke gibt. Und wenn es eine gibt, dann wollen wir die ganz gerne loswerden. Und wir haben hier so ein Köfferchen mit 1 Million Euro drin. Und wer uns einen Angriff demonstriert auf die aktuelle Version, der folgenden Kriterien genügt. Man kann etwas abhören zum Beispiel. Dann ist dieser Koffer Ihrer. Das geht natürlich nur bei quelloffener Software. Und das ist in der IT-Sicherheit eben relativ verbreitet. Die wirklich sicherheitskritische Software ist glücklicherweise dann doch quelloffen. Das heißt, da könnte man im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge echt hingehen und sagen, hier Kopfgeld, sorgt dafür, dass wir alle sicherer werden. Hier liegt das Köfferchen Geld. Und wenn ihr euch beeilt, der Herr Hange, der geht jetzt, also der Präsident des BSI, geht am 30. in Ruhestand. Man könnte das jetzt noch schnell vielleicht vorher hinkriegen, glaube ich aber nicht. Und eine andere Sache wäre Haftung bei Software, die nicht quelloffen ist. Es ist so ein alter Spruch und ich weiß noch nicht mal genau, von wem der ist, dass es in der Software eigentlich, oder es gibt nur zwei Arten von Geschäftsmodellen, die vollständig ohne Haftung auskommen. Das eine ist, wir verkaufen Software. Da haften wir an keiner Stelle, ist wunderbar, den Leuten können die Rechner in Flammen aufgehen, wir haben damit nichts zu tun. Das andere ist Drogenhandel. Da operiere ich auch außerhalb jeglichen rechtlichen Rahmens, der mir eine Haftung vorschreibt. Und das Spannende ist, beide nennen ihre Kunden User. So, das andere, was ich gesagt habe, war natürlich dann auch der Seitenhieb auf die Deutsche Telekom an der Stelle. Wir brauchen eine sichere Infrastruktur. Haben wir im Moment nicht. Wann ist Infrastruktur sicher? Na, sie ist sicher erstens, wenn sie sich nicht an einen Punkt konzentriert, wo ein Angreifer einmal angreift und alles bekommt. Das heißt, wir wollen eigentlich dezentrale Systeme haben. Dezentral deshalb, weil dann nicht so große Haufen entstehen an Daten, wo Angreifer daran Interesse haben. Ich suche mir natürlich, wenn ich als Hacker in meinem dunklen Kämmerlein sitze mit der Sturmhaube am Rechner und überlege, jetzt hacke ich jemanden, dann suche ich mir ja was, wo es sich lohnt. Und durch diese großen zentralen Server, wo einfach Millionen von Nutzern dran sind, habe ich immer ein interessantes Ziel. Gleichzeitig eben auch wenig Schutz davor, wenn dann wirklich mal jemand zuschlägt. Klammer auf, in meiner Arbeit sorge ich dafür, dass das irgendwie halbwegs trotzdem noch geht, aber die bessere Lösung ist trotzdem, es dezentral zu machen. Starke Standards, auch hier der Seitenhieb auf dieses D-Mail-System. Ja, wenn wir die besten Lösungen technisch haben und teilweise seit einem Vierteljahrhundert, dann sollten wir die doch vielleicht einfach mal umsetzen. Warum dulden wir denn, dass Infrastruktur- und Kommunikationsanbieter irgendetwas betreiben, was nicht absoluter Top of the Edge, hast du nicht gesehen, der heißeste, neueste Shit ist. Ja? Warum duldet man das? Eben zu sagen, okay, wir verlangen Ende zu Ende Verschlüsselung. Als ich das damals gefordert habe bei D-Mail, war das für die netzpolitisch interessierten Vertreter in den Ausschüssen so eine weltfremde Forderung. Ja, die haben mich dann so ein bisschen für einen Verschwörungstheoretiker gehalten, dachten so, ja, alles Verschlüssel, meine Güte, ist doch viel zu kompliziert und so. Ne? Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert, komme ich später zu. Und dann hat mich natürlich noch interessiert, dass es ja zwei Begriffe von Sicherheit gibt. Und es gibt immer den Begriff von Sicherheit, den wir in der IT-Sicherheit vielleicht sehen. Und dann gibt es noch den so jemand wie der Innenminister sieht. Nämlich, ja, wir werden alle sterben, wenn wir uns nicht alle vollständig überwachen. Beziehungsweise, wenn unsere Geheimdienste uns nicht alle vollständig überwachen. Und da habe ich dann eine auch alte Forderung nochmal wiederbelebt, nämlich die Unabhängigkeit des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik sicherzustellen. Das BSI ist nämlich unterstellt dem Innenministerium. Und dann wundert man sich vielleicht gar nicht mehr so genau, warum das BSI auf einmal Standards veröffentlicht, wie diesen D-Mail-Standard, der eben weit hinter dem Stand der Technik in der IT-Sicherheit ist. Und viele Verrenkungen macht und viele komische Sachen implementiert, um irgendwie zu vermeiden, dass man den ganzen Mist einfach verschlüsselt und ein sicheres System hat. Gleichzeitig war zu diesem Zeitpunkt auch schon bekannt, dass das BSI mitgearbeitet hat an der Entwicklung eines Staatstrojaners. Das heißt, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dessen Aufgabe es ist, unsere Systeme sicher zu halten, nicht unbedingt, um unsere privaten Häschenkommunikationen zu schützen, sondern um die deutsche Wirtschaft auch zu schützen, hat gleichzeitig da gesessen im gleichen Haus und hat an Angriffstools geschrieben, die gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Und das geht natürlich nicht, das hätten die nicht getan, wenn sie nicht dem Innenministerium unterwiesen gewesen wären. Und dann noch so einen kleinen Punkt, den wir immer einstreuen, dass wir Überwachungsgesetze gerne evaluiert haben möchten. Ja, das geht natürlich, zielt da genau auf die Vorratsdatenspeicherung ab. Wir erinnern uns, in der ersten Welle Vorratsdatenspeicherung, die über Europa hereingebrochen ist, gab es in den Ländern, wo die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wurde und auch über mehrere Jahre betrieben wurde, nie bei keiner einzigen unabhängigen Untersuchung irgendeine Form von Wirksamkeitsbeleg. Gibt es einfach nicht. Kein Land, das Vorratsdatenspeicherung hat, kann Ihnen eine Statistik zeigen und sagen, hier Aufklärungsraten oder hier Anzahl Terroranschläge oder sonst was, die können nicht belegen, dass dieses Mittel Ihnen irgendetwas gebracht hätte bei der Gefahrenabwehr oder bei der Aufklärung von Straftaten. Das heißt, dann wäre es doch wunderbar, so ein Gesetz, wenn man Grundrechte einschneidet, zu sagen, jo, wir probieren das jetzt mal 3 Jahre aus und wenn wir dann nachher sagen können, da ist irgendwie ordentlich was bei rumgekommen, dann machen wir das weiter. Und wenn nicht, dann sehen wir ein, dass es eine blöde Idee war und schaffen das Ganze wieder ab. Das sind natürlich relativ interessante Forderungen für so einen Ausschuss. haben die dann auch interessiert zu den Akten gelegt. Und jetzt gehe ich nochmal so ein bisschen im Detail darauf hinein, was ich bei IT-Sicherheit denke, was ich da machen, was ich da ändern muss. Wir müssen uns von dieser Idee eines sicheren Systems, das keinerlei Pflege mehr bedarf, verabschieden. So. Wenn Sie sich das mal anschauen, wenn Sie so einen Windows-Rechner zu Hause haben, ich glaube, zweimal im Monat lädt der, wenn Sie das machen, lädt der ein paar hundert Megabyte Updates runter. Und da sind dann immer so ein, weiß ich nicht, ein paar zig Sicherheitslücken, die damit gefixt werden. Und diese Windows-Systeme betreiben wir seit Jahren oder Jahrzehnten. Das heißt, Software ist im stetigen Wandel und es ist normal, Sicherheitslücken zu haben. Sowohl auf einem System als auch in einer Organisation, die jetzt irgendwie eine riesige Flotte an Laptops und Servern betreibt. Man hat Sicherheitslücken. Und dieser gesamte Markt der IT-Sicherheit, also der Produktmarkt, konzentriert sich nur darauf, irgendwie so eine Form von Prävention zu verkaufen. Die sagen also, wir haben einen Virenscanner. Dieser Virenscanner wird verhindern, dass Sie bekannte Viren auf Ihrem Rechner installieren. Ärgerlich ist das, wenn ein uns unbekanntes Virus kommt, dann installieren Sie das trotzdem, aber Sie tun damit der Allgemeinheit einen Dienst, denn dadurch, dass wir das irgendwann feststellen, dass Ihr Rechner von einem Virus befallen wurde, können wir in Zukunft andere davor schützen, dass sie davon befallen werden. Das ist nichts anderes machen Virenscanner. Man schaut also auf Angriffe, die bekannt sind. Und wenn ich jetzt aus einer Verteidigerperspektive im Rahmen der IT-Security denke, das, was bekannt ist, das interessiert mich doch überhaupt nicht. Eine Sicherheitslücke oder ein Angriff, den ich kenne, ist automatisch einer, gegen den ich mich wehren kann, gegen den ich mich schützen kann. Mich interessiert aber eigentlich der Fall, in dem ich das Opfer eines Angriffs geworden bin, den ich nicht vorhergesehen habe. Und dann möchte ich wissen, dass etwas passiert ist. Aber schauen wir uns mal diesen Präventionsteil an. Ich habe ja ein bisschen darüber gesprochen, über diese Idee des Bug Bounties. Ich gehe also hin und lobe aus, ich sage, hier ist ein Haufen Geld, den kriegst du, wenn du mir eine Schwachstelle zeigst, in dieser Software und mir erklärst, wie man diese Schwachstelle fixt. Sowas wird von mehreren US-Unternehmen regelmäßig ausgelobt. Einer der größten bekannten Wettbewerbe in diesem Bereich ist der Pwn2Own, aber es gibt relativ viele. Und da gehen Sie zum Beispiel hin, und das wird, glaube ich, also von Google oder so ausgerichtet, und sagen, wir haben hier den Google Chrome und das Angriffsszenario, was wir ausloben, ist, wir besuchen mit unserem Chrome eine Seite, tun nichts, außer diese Seite aufzurufen. Und wenn das geschehen ist, ist unser Rechner nachher mit einem Virus infiziert. Das heißt, die Seite ist so präpariert, dass sie mehrere Sicherheitslücken in dem Browser ausnutzt, bis dann irgendwann mein ganzer Computer übernommen ist. Das ist schon eine relativ komplexe Herausforderung. Und die Idee ist, dass man da als Sicherheitsforscher hingeht, seine Sicherheitslücke präsentiert und dann, wenn man von der Bühne geht, sagt, so habe ich es gemacht. Dann geht Google hin, fixt das Problem und wir alle haben eine Sicherheitslücke weniger auf unseren Systemen. Und dann gibt es Unternehmen wie zum Beispiel Whoopen Security, französisches Unternehmen, die gehen zu diesen Wettbewerben hin, sagen, ja, hallo, schönen guten Tag, ja, wollen wir zeigen, hier, guck mal, pop, infiziert, schön, ne? Ciao. Und erklären nicht, wie sie es gemacht haben, sondern nutzen diese Wettbewerbe als Bühne, um für ihre Produkte zu werben. Denn die verkaufen diese Schwachstellen an, wer auch immer bereit ist, dafür zu bezahlen. In der Regel staatliche Stellen. Und das ist das, warum wir überhaupt heute Leute haben, die Wissen über Sicherheitslücken nicht mehr publizieren, sondern lieber einfach verkaufen. Und der Anreiz in dem Bereich ist enorm. Für so eine Sicherheitslücke in iOS, also hier, ne? Apple-Telefon, war eigentlich immer so der Richtwert eine Viertelmillion US-Dollar. Also ein Drive-by-Exploit. Jemand besucht eine Webseite und hat danach einen von mir zu bestimmenden Trojaner auf seinem Rechner. Diese Sicherheitslücke, das ist dann nicht eine, sondern mehrere, eine Kombination aus Sicherheitslücken. Dieser Angriffsvektor, wenn ich den eben verkaufe an staatliche Stellen, kriege ich eine Viertelmillion Dollar dafür. Vor ungefähr einem Monat ist ein, oder vor 2 Monaten ist so ein Unternehmen gestartet, die haben $1 Million dafür bezahlt. Ich glaube, das war eher so ein Marketing-Gag von denen. Aber ich denke, bei solchen Preisen ist klar, dass Sicherheitsforscher sich auch denken so, soll ich jetzt einen Blogpost schreiben und 2 Tage lang irgendwie Fame und Ehre in der IT-Security-Community bekommen oder kaufe ich mir ein schönes Haus? Und genau da muss natürlich ein Gegengewicht hin. Einerseits, dass wir von Regierungsseite sagen, nee, an so einem Mist machen wir nicht mehr mit. Wir zahlen für sowas nicht. Und andererseits, dass man wenigstens halbwegs attraktive Gegenangebote macht mit einem reinen Gewissen um in ähnlichen Summen Geld. Und das kann eben nur eine Regierung oder ein Zusammenschluss von Unternehmen leisten. Und dann eben diese Sache mit der Haftung. Ich hatte ja gerade schon drüber gesprochen. Ich meine, so ein Unternehmen wie Microsoft, wenn man denen sagt, für jede Sicherheitslücke, die euer System hat, müsst ihr haften, die wären innerhalb von 3 Tagen pleite. Aber zumindest so bei Fahrlässigkeit könnte man noch mal darüber reden, um wenigstens den Unternehmen einen Anreiz zu geben, vernünftige Update-Mechanismen zu bauen und schnell ihre Systeme zu fixen. Das Hauptproblem, was ich hier sehe, sind so diese Android-Telefone, die irgendwie günstig auf den Markt geworfen werden und dann irgendwie, weiß ich nicht, nach einem Jahr gibt es keine Updates mehr. Ja, also ich denke, da könnte man schon mal mit Zuckerbrot und Peitsche hingehen und sagen, so, es wäre doch besser, wenn ihr für euer Produkt irgendwie eine Form von Haftung und Verantwortung übernehmt. Vorschreiben von sicheren Standards habe ich, glaube ich, lange genug erzählt. Und dann hier diese Idee mit dem BSI, ne, wo wir einerseits unter dem Innenministerium haben wir die Polizei, die hauptsächlich damit beschäftigt ist, eine Vorratsdatenspeicherung zu fordern. Dann haben wir das Bundesamt für Verfassungsschutz, was irgendwie Nazi-Strukturen auf- und ausbaut, Journalisten verfolgt und Akten schreddert. Und dann haben wir den BND, der, ich glaube, Anfang 2015 gesagt hat, ja, lieber Bundestag, wir bräuchten mal 4,5 Millionen Euro, da fehlt eine Null, und wollen unbekannte Sicherheitslücken kaufen, um nämlich andere damit angreifen zu können. Und mit den dreien teilt sich das BSI den Dienstherren, ja, oder nicht den Dienstherren, aber den Chef, Thomas de Maizière. So, da haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir es doch anders, dann machen wir das BSI wirklich unabhängig, dass denen da nicht mehr reingefischt wird und das Innenministerium unterlegen wir meiner stärkeren Kontrolle mit seiner Sicherheitsgesetzgebung. Ist auch nicht passiert, aber ich wollte es nur nochmal so sagen, dass wir das damals gesagt haben. Also das waren die Forderungen, die wir damals die ich damals in Vertretung des Chaos Computer Club aufgestellt habe. Das habe ich unter Politik zusammengefasst und dann gibt es ja immer noch das, was sich Realpolitik nennt. Und da geht jetzt das IT-Sicherheitsgesetz los, von dem viele von Ihnen bereits gehört haben. Also Sie haben jetzt gerade gehört, die Ideen, die ich in irgendeiner Form zielführend oder sinnvoll fände, und Sie hören jetzt, was daraus geworden ist. Das IT-Sicherheitsgesetz hat gesagt, okay, wir machen Änderungen in 5 Gesetzesbereichen. Das ist ganz interessant. Gesetze heutzutage, da kommt jetzt nicht ein neues Gesetz oder relativ selten kommt ein neues Gesetz, wo dann ein neues Gesetzbuch entsteht, sondern Gesetze sind immer so eine Art Diffs. Das heißt, da wird gesagt, wir ändern das bestehende Gesetz so, wir streichen Absatz 4 und schreiben dafür einen anderen hin. Oder wir fügen Absatz 5 hinzu und ändern Absatz 3 folgendermaßen. Das macht das auch wirklich höllenschwer, diese dämlichen Gesetze überhaupt mal zu verstehen. Weil man bekommt dann so als Sachverständiger sowas geschickt und dann steht da, ja, das hinter Absatz 4 des Bundesnachrichtendienstgesetzes, hast du nicht gesehen, wird folgender Absatz eingefügt. Dies gilt entsprechend. So, und dann muss man erstmal das andere Gesetz sich raussuchen, gucken, was wird da jetzt geändert. Dann gibt es eine Begründung dazu. Das ist wirklich relativ komplex, immer sich das durchzuschauen. So, was haben sie gesagt? Okay, wir ändern das BSI-Gesetz, also das Gesetz zur Implementierung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Das BSI ist jetzt verantwortlich für die kritischen Infrastrukturen in Deutschland. Und die kritischen Infrastrukturen, also sowas wie Kernkraftwerke, Telefonnetze und so weiter, müssen dem BSI melden, wenn sie Probleme haben. Dann haben wir noch Änderungen am Telemediengesetz. Telemediendienste sind im Prinzip, sagen wir mal, Webseiten, die wir aufrufen, sind ein Telemediendienst. Telekommunikationsgesetz, da geht es also um die klassischen Telekommunikationsnetzbetreiber, das BKA, das Bundeskriminalamt. Und dann gab es noch ursprünglich eine Änderung am Außenhandelsgesetz, wo man sich mit Exportregulierungen bei IT-Angriffssoftware auseinandersetzen wollte. Das ist aber dann irgendwann zauberhaft verschwunden. Keiner konnte mir sagen, wieso. Jetzt überlegen wir uns mal, also ich gehe das jetzt mal nach und nach durch. Das mit den Meldepflichten ist ganz einfach. Ich habe das hier mal kurz visualisiert. Wir haben also das Innenministerium. Das Innenministerium bestimmt per, ich habe den Fachbegriff vergessen, ich bin eben kein Jurist, sondern nur ein einfacher Hacker, der versucht, das zu verstehen. Aber das Innenministerium bestimmt qua Verordnung die Betreiber kritischer Infrastrukturen. Sagt, du betreibst ein Atomkraftwerk, das Atomkraftwerk versorgt so und so viele Leute mit Energie, ist kritisch, weil wenn das ausfällt, dann sitzen wir alle im Dunkeln und das wollen wir nicht und deswegen ist das kritische Infrastruktur. Und für die Betreiber kritischer Infrastrukturen werden dann vom BSI Mindeststandards vorgeschrieben, die sie erfüllen müssen. Sie erhalten auch vom BSI Beratung zur Erfüllung dieser Mindeststandards und sie können sich das Einhalten dieser Mindeststandards auditieren lassen. Und dann müssen sie alle 2 Jahre in geeigneter Form einen Nachweis über die Erfüllung erbringen. Und wenn bei Ihnen irgendwas passiert, also es gibt ja diese schöne Formulierung, Vorfälle, die zu einem Ausfall führen könnten, dann müssen Sie Bescheid sagen. Das ist natürlich eine sehr, sehr weiche Formulierung. Das können Sie anonym machen. Wenn aber wirklich etwas ausfällt, dann müssen Sie es auch wirklich mit Ihrem Namen machen. Und als Dankeschön für all diesen Aufwand bekommen Sie ein jährliches Lagebild über Sicherheitslücken, Schadprogramme, erfolgte und versuchte Angriffe. Wenn Sie sich gerade mal an mein Lagebild der größten Sicherheitslücken von 2014 erinnern, das hilft Ihnen jetzt auch nur noch wenig. Ne? Also ein jährliches Lagebild ist, glaube ich, in diesem dynamischen Umfeld relativ beknackt. Aber was ich da ganz interessant fand, ist, das BSI kann ja jetzt nicht hingehen und für all diese Bereiche, in denen kritische Infrastruktur sein kann, Mindeststandards definieren. Die haben ja gar keine Ahnung vom Betrieb eines ernährungsproduzierenden Unternehmens. Die haben keine Ahnung von IT und Telekommunikation. Ja, die haben auch keine Ahnung von IT und Telekommunikation. Die haben keine Ahnung von all diesen Sachen. Ja, überall dort haben wir große Konzerne, die sehr viel Ahnung haben von dem, was sie da betreiben. Zumindest mehr als Leute, die sowas nicht betreiben. Und deswegen hat man sich gesagt, ja stimmt, das BSI kann jetzt nicht Mindeststandards für alle diese Branchen definieren. Also machen wir Folgendes. Die Betreiber bekommen ein Vorschlagsrecht. Und zwar treffen die sich in ihrem Branchenverband, wir haben ja keine Lust, dass jeder Kernkraftwerksbetreiber irgendwas vorschlägt, sondern die treffen sich bitte in ihrem Branchenverband und schlagen einen gemeinsamen Sicherheitsstandard vor. Muss man sich also vorstellen, da geht jetzt ich bleibe jetzt bei diesen Atomkraftwerken, weil das so ein schönes Beispiel ist. Da gehen jetzt die Atomkraftwerksbetreiber Deutschlands, setzen sich in ihrem Branchenverband an einen Tisch und sagen, okay, Freunde, wir müssen einen gemeinsamen Vorschlag an das BSI schicken, was das IT-Sicherheitsmindestniveau für Atomkraftwerke in Deutschland ist. Und dann sagen die, oh, das ist aber ärgerlich, weil wir haben ja alle schon mal so 500 Seiten Sicherheitsstandards für unsere Atomkraftwerke, nur das sind jeweils unterschiedliche 500 Seiten. Und dann hat man Unternehmen A, die haben dann halt so hier 3 Maßnahmen umgesetzt, 3 andere nicht. Dann haben wir Unternehmen B, die haben 2 Maßnahmen davon umgesetzt, dafür nochmal eine andere als Unternehmen A, daran haben die nicht gedacht. Und dann haben wir Unternehmen C, die haben relativ viele Maßnahmen umgesetzt. Und jetzt sitzen die alle an einem Tisch und jetzt müssen sie sich überlegen, naja, das, was wir jetzt zum BSI hochschicken, das wird kontrolliert werden. Wenn wir das nicht erfüllen, dann kriegen wir Ärger. Und dann könnt ihr sich überlegen, schicken wir da jetzt unseren kleinsten gemeinsamen Nenner hin, also etwas, was wir alle erfüllen, wo wir keine Probleme mit bekommen, könnt ihr jederzeit bei uns reinkommen, oder schicken wir etwas dahin, wo wir alle nochmal Arbeit bei haben, das überhaupt zu erreichen, Und wo wir, wenn wir das nicht erreichen, das Risiko eingehen, von höchster Stelle, ne, von dem hochwürdigen BSI einen auf den Sack zu kriegen. Und es ist natürlich klar, die sitzen in den Branchenverbänden und machen genau das. Die gucken also, naja, habt ihr das hier? Nee, haben wir auch nicht. Okay, rausstreichen, zack. Habt ihr das? Jo, haben wir alle. Okay, können wir drin lassen. So, und das ist passiert auch genau so. Also die haben sogar noch die, sag ich mal, den Humor gehabt, mich zu solchen Treffen einzuladen. Und haben gesagt, Herr Neumann, Sie hatten ja damals den, Sie waren ja Sachverständiger zu der IT-Sicherheit und so, jetzt wollten wir mal kurz hören, was halten Sie denn davon, wenn wir das so machen? Und ich bin auch ganz ehrlich, meine Antwort war, naja, diese Selbstregulierung, nichts anderes ist es ja, die schreiben sich ihren eigenen Mindeststandard, das bietet halt keinen Anreiz, über Bestehendes hinauszugehen, weil eben, wenn sie es nicht erreichen würden, die Sanktionen von Seiten des BSI bzw. des Innenministeriums stehen. Das heißt, sie wollen natürlich viel lieber frei agieren und machen, was sie wollen, also werden sie in den Bürokratieteil möglichst wenig stecken und sich Energie aufbewahren, um dynamisch agieren zu können. Und ich halte das für richtig, solange sie das auch tun. Ja, es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, naja, okay, zack, die sind jetzt erstmal ruhig. So, jetzt können wir uns wieder um was anderes kümmern als um IT-Sicherheit. Bei den Telemediendiensten gab es eine Änderung. Die müssen jetzt angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen treffen. Das ist genau das Gleiche. Und da sehen wir wieder, wie hier diese beiden Sicherheitsbegriffe, also der wissenschaftliche IT-Sicherheitsbegriff, System kann Angriffen standhalten oder bemächtigt den Nutzer, Angriffe zu erkennen, und wir müssen sicherstellen, dass wir nicht alle sterben, gemischt werden. Denn im Telemediengesetz gab es dann so diesen kleinen Absatz, naja, die Telemedienanbieter dürfen Nutzungsdaten zum Eingrenzen und Erkennen von Störungen aufbewahren. Klingt ja jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Klar, dass irgendwie, wenn ich eine IT-Infrastruktur betreibe, ich auch möglichst die Nutzungsdaten irgendwie vorhalten möchte. Ja, wenn ein E-Mail-Server Nutzungsdaten löscht, dann würden die Nutzer unglücklich werden, weil das sind ja dann die E-Mails. Aber zum Beispiel auch so Daten wie, wann hat wer seine E-Mail abgeholt, wann hat wer irgendwas getan, das ist natürlich dann schon ein bisschen kritischer. Der Hintergrund bei diesem einen kleinen harmlosen Satz ist, wenn Sie oder ihr zu Hause so einen kleinen Torrent betreiben, um mal so ein kleines Musikstück runterzuladen, weil jetzt gerade im Internet nicht so die angenehme Option geboten wurde, das für 1 Euro kurz zu kaufen und weil man es vielleicht eh nicht kaufen wollte, sondern lieber nur hören, dann kommt das ja regelmäßig vor, dass man dann so ein paar Monate später einen Brief bekommt von einer Anwaltskanzlei. Das ist auch tatsächlich nur eine, beziehungsweise zwei Anwaltskanzleien, die das in Deutschland flächendeckend betreiben, die dann das schicken, was sich eine Abmahnung nennt. Wo dann drin steht, du hast zur Verbreitung von diesem Film beigetragen und dadurch ist uns ein... Also wenn man dann so ein Abmahnungsschreiben bekommt von dieser Abmahnkanzlei, dann haben die in der Regel bei dem Provider angefragt nach den Daten, wer zu welchem Zeitpunkt diese IP-Adresse hatte, und daher haben sie dann eure Adresse. Und genau das wollen sie hier bei Telemediendiensten auch machen. Die Idee ist also, diese Daten werden zu einem anderen Zweck gespeichert, oder die Betreiber erhalten die Berechtigung, diese Daten zu speichern. Und nachher kommt jemand anders mit einem anderen Grund und sagt, aber ihr habt die Daten doch. Und genau das Gleiche soll eben auch im Telekommunikationsgesetz hier nochmal ausgeweitet werden. Das heißt, das sind eigentlich Überwachungsmaßnahmen, die da durch die Hintertür ermöglicht werden. Oder zumindest Strafverfolgungsmaßnahmen in einem Bereich, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt nicht unbedingt was, wovor sich das Land fürchten muss, dass irgendwie ein paar Urheberrechte verletzt werden. Dann gab es noch Änderungen im BKA-Gesetz, die sind aber, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert, um sie damit jetzt noch zu langweilen. Aber es gibt also, die Cyberzuständigkeit geht also auf Bundesebene. Das ist eigentlich der Fakt, der dahinter steht. Und das geht dann damit einher, dass das BKA irgendwie so und so viele neue Stellen bekommen hat, um dem Cyber jetzt hier Herr werden zu können. Unsere Forderung dem nochmal gegenüber: Ich sehe in diesem ganzen IT-Sicherheitsgesetz nichts, was irgendwie mit Endnutzerschutz zu tun hätte. Also wir bleiben da völlig auf der Strecke. Ich sehe eine Menge Bürokratie, die die Unternehmen belasten wird und die denen Ressourcen entziehen wird, die sie ansonsten für eine klügere Herangehensweise in der IT-Security verwenden könnten. Dieses Vorschlagsrecht werden sie ausnutzen und sich damit quasi Sicherheitsstandards aufoktroyieren, die sie schon längst erfüllen. Das heißt, da ist jedes Potenzial der Verbesserung weg. Wir haben Datenschutzprobleme, weil auf einmal mehr Daten über uns gespeichert werden. Und das BSI habe ich nur noch mal mit reingeschrieben, hätte ich gerne als eigenständige, unabhängige Behörde. Jetzt habe ich sehr viel über Technik gesprochen und wollte aber noch mal zumindest nicht außen vor lassen, weil das jetzt auch in letzter Zeit wieder mein Forschungsgebiet geworden ist, dass es ja immer noch einen Menschen gibt. Und das habe ich auch damals bei der Anhörung zum IT-Sicherheitsgesetz, also ihr erinnert euch, hier der Mensch, auch angemerkt, so, wir haben auch nochmal ein ganz anderes Problem bei den Nutzern. Und da sehe ich jetzt auch so ein bisschen diesen Wandel auch in zumindest meinen Gedankengang zu diesen ganzen Sicherheitssachen. Wenn ich bei einem Unternehmen eine Phishing-Kampagne mache, natürlich in Rücksprache mit allen, die da irgendwie was zu sagen haben, also schicke ich eine Phishing-E-Mail und sage, hallo, dein Passwort ist abgelaufen, musst du bis Donnerstag ändern, sonst kommt es nicht mehr deine E-Mails. Ja? Dann kriege ich von 43% der Angestellten das Passwort. Die gehen auf meine Phishing-Seite, tragen da ihr Passwort ein und dann habe ich sie gehackt. Wenn ich mir dann die Passwörter anschaue, die die Leute da hinschicken, dann hat man so bei fast 40% der Passwörter, also das ist das Subset der anderen 40%, wirklich einfachste Standardpasswörter. Häufig sowas wie, das Unternehmen vergibt ein Standardpasswort beim Erstellen des Accounts, das Passwort ist irgendwie was weiß ich, Unternehmensname @1234 Ausrufezeichen und dann findet man bei den Leuten sowas wie Unternehmensname @3456 Ausrufezeichen, weil sie ja schlau sind und das ändern. Und das Schlimmste an diesen Phishing-Kampagnen ist, wir erhalten unter der E-Mail-Adresse, von der wir diese Phishing-Mails geschickt haben, wo wir uns ja als die IT ausgegeben haben und gesagt haben, hallo, wir sind die IT, du musst dein Passwort ändern. Unter dieser E-Mail-Adresse erhalten wir heute noch zwischen 3 und 5 Support-Mails am Tag. Und das Ding ist ein Jahr her. Das heißt, die Leute haben jetzt diese E-Mail-Adresse, halten die für legitim, haben nicht nur uns als Angreifer das Passwort gegeben, wurden dann natürlich auch sofort darüber gewarnt. Ja, also wenn sie das gemacht haben, dann kam sofort der Bildschirm rot und Alarm und hier, Video und nie wieder, pass auf und hör mir zu, was du nicht mehr tun darfst und das ist gefährlich. Und dann kommen Mails und die Leute sagen, ich wollte ja mein Passwort ändern, aber da kommt immer dieses Video und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, da lacht man auch nur kurz, wenn man dann nämlich merkt, okay, Mist, ich bin dafür verantwortlich, den Laden hier irgendwie sicher zu kriegen, dann wird einem anders zumute. Und da, um da mal auch ein bisschen Kritik an uns selbst zu üben, ich meine, wir haben jahrelang irgendwie Verfahren torpediert, die jetzt nicht Edward Snowden approved waren oder über die Edward Snowden nicht kommunizieren könnte. Auch dieses D-Mail wurde von mir insbesondere sehr scharf kritisiert, aber auch Harald Welte hat als technischer Sachverständiger des CCC ein paar Jahre vorher da schon zugeschrieben. Aber irgendwie ist die Situation ja so, dass wir als Nutzer nach wie vor so einer völligen nicht vorhandenen IT-Sicherheit ausgesetzt sind und die Nutzer auch relativ wenig darüber wissen. Und wir das Problem haben, dass wir, ich kann mich natürlich hinstellen und kann sagen, ha, die Leute sind doof, weil die den Unterschied zwischen meiner Phishing-E-Mail und einer legitimen E-Mail nicht erkennen. Das Problem haben wir aber trotzdem. Ja? Ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, haha, 40% sind doof. Aber ich muss mir irgendwie auch überlegen, wie ich die 40% an den Punkt kriege, dass die nicht mehr doof sind. Und oder, dass sie ruhig doof sein können, es aber meiner Sicherheit nichts ausmacht. Und da sehe ich eigentlich die große Herausforderung für die Zukunft, die Systeme so simpel zu gestalten und so einfach, dass die Menschen damit klarkommen. Ja? Wir verkaufen uns auch gegenseitig Autos und die wenigsten von uns können uns genau erklären, wie jetzt so eine Einspritzung funktioniert, geschweige denn sie reparieren, wenn sie auf einmal nicht mehr einspritzt. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt, dass die Menschen sich mit diesen Fahrzeugen bewegen können. Und es scheint so zu sein, dass die Menschen sich mit ihren Computern auch bewegen, haben die in der Tasche, machen da Sachen mit. Und ich denke, wir sind als Gesellschaft vor dem Problem, dass wir irgendwie so ein Minimalwissen an IT-Sicherheit den Menschen schon vermitteln müssen, gleichzeitig aber unsere Systeme so bauen müssen, dass sie halt auch, was weiß ich, den Test des Wolfgang-Köhler-Instituts für Primatenforschung überstehen, weil es eben nicht anders geht. Ich witzel da jetzt so drüber, aber der Anspruch an alle Nutzer zu sagen, ihr müsst jetzt irgendwie Geschulte in IT-Sicherheit sein, der ist halt nicht zielführend in dem Bereich. Und ich kann da jetzt wenig zu sagen, ich wollte nur sagen, da gibt es nochmal ein ganz anderes Problem, denn was man auch sieht dann in den Lageberichten des BSI, das BSI veröffentlicht Lageberichte seit 2009, das haben sie bei der Bewerbung des IT-Sicherheitsgesetzes gekonnt verschwiegen. Da sieht man eben auch, dass die Angriffe nicht durch irgendwelche besonderen artistischen Kunststücke von Hackern stattfinden, sondern dass der übliche erste Schritt in die Tür eines Unternehmens eben so eine Phishing-Mail ist. Ganz einfach. Und dann habe ich da irgendeinen drittklassigen Trojaner drauf. Warum soll man da mit Kanonen auf Spatzen schießen? Also ein paar Blicke in die Zukunft, dann komme ich auch endlich zum Ende, bevor das Ding wieder ausgeht. IT-Sicherheit muss so dynamisch sein wie der Angreifer. Und im Moment haben wir eine absolute Last in Richtung zu Bürokraten. Und das haben wir jetzt auch schon seit 20 Jahren und wir sehen, wo uns das hingeführt hat. Und ich sehe, in jedem Unternehmen habe ich immer so dieses Bild, da gehen Leute hin, haben eine coole neue Idee und dann kommen die Bürokraten mit ihren Checklisten und treten den Lego-Turm um und sagen, das müsst ihr alles anders machen, weil ihr erfüllt hier nicht die Compliance-Regeln. Das geht so nicht weiter, das hat uns in der Vergangenheit nicht zu sicheren Systemen geführt und das wird es auch in Zukunft nicht tun, sondern wir brauchen agile, dynamische, individuelle Sicherheitskonzepte, die im Wandel sind und erkennen, okay, wo haben wir hier Flanken, wo haben wir Funktionalität, wo müssen wir hinschauen? Und das lässt sich eben nicht formalisieren, wie es das IT-Sicherheitsgesetz versucht. Dann gibt es ein Problem, dass viele Leute oder dass immer mehr Leute langsam verstehen, dass Datenschutz nicht IT-Sicherheit ist und IT-Sicherheit nicht Datenschutz. Ja? Also wenn man nach IT-Sicherheit fragt, dann ist Facebook sicherlich nicht unsicher. Wenn man nach Datenschutz fragt, ist Facebook sicherlich nicht der erste Ort, wo ich meine Daten hintragen würde. IT-Sicherheit bedeutet, das System arbeitet so wie vom Betreiber beabsichtigt. Ich bin aber nicht der Betreiber. Und Datenschutz bedeutet, meine Daten werden von nationalen und internationalen Geheimdiensten und dem Betreiber der Plattform nicht oder doch gesammelt und analysiert. Also diesen Unterschied, den werden immer mehr Leute verstehen und das wird auch nochmal für die Anbieter von IT-Sicherheitssachen eine Herausforderung werden. Dann die Dezentralisierung, die wir immer wieder predigen, ist eben eine Stärke und der Trend steht an vielen Stellen eigentlich überall gerade zur Zentralisierung. Ja, alle kippen ihren Kram bei Facebook rein, alle navigieren mit Google. Das ist nicht gut, aus verschiedenen Gründen, nicht nur im Bereich der IT-Sicherheit. Niemand wird oder sollte Closed-Source-Security vertrauen. Das heißt, wir werden diesen Open-Source-Security-Teil weiterhin brauchen. Aber wir müssen eben dann auch im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge als Staaten oder als zusammengeschlossene Unternehmen dafür sorgen, dass dieses Sicherheitsversprechen auch mal gehalten wird. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nicht mehr optional. Das hat, und jetzt kommen wir noch mal kurz dazu, sogar Thomas de Maizière jetzt verstanden. Der hat letzte Woche beim IT-Sicherheitsgipfel ein Bekenntnis zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sogar so eine Charta feierlich unterschrieben. Jetzt machen wir Ende-zu-Ende. Hat der CCC ja auch schon immer gesagt. Wir können ungefähr damit rechnen, ich prognostiziere, Januar oder Februar wird er mit einem Staatstrojaner kommen. Weil er natürlich sich denkt, ja okay, wenn die jetzt alle Ende-zu-Ende verschlüsseln, dann können wir ja gar nicht mehr die Leute überwachen und dann können wir ja gar nicht mehr für Sicherheit sorgen. Das heißt, wir werden jetzt genau, dieses Pendel schwingt jetzt wieder in die andere Richtung, jetzt verschlüsseln wir und jetzt kommt er als nächstes wieder mit dem Staatstrojaner um die Ecke, gebe ich Brief und Siegel für, wird 2016 Thema werden. generelle Bereich der IT-Security, Vertrauen minimieren, Schutz maximieren. Ich will meinem Anbieter gar nicht vertrauen können. Ist mir völlig egal, ob der magentafarben oder grün ist. Und dann eben das, was ich, glaube ich, den Informatikstudierenden noch mit auf den Weg geben möchte, eben Usability ist die wahre Herausforderung. Ja, also wir haben in der IT-Sicherheit eigentlich technisch kaum ein Problem, für das es nicht zumindest eine theoretische Lösung gibt. Ja, also warum soll ich da jetzt noch weiter forschen? Wir haben mehr Lösungen, als wir Probleme haben. Aber eben die Usability, an der scheitert irgendwie am Ende alles. Und so komme ich jetzt langsam zum Ende und habe hier meinen Freund und Kollegen Frank Rieger vom Chaos Computer Club, der da eben letzte Woche mit Thomas de Maizière auf diesem Podium beim IT-Gipfel in Berlin stand und dann mit so einem jovialen Grinsen sagte, ja, die Regierung und der CCC haben ja auch den einen oder anderen Strauß geflochten, war, glaube ich, die Redewendung. Ich weiß nicht genau, was sie bedeutet, aber ich weiß, was er meint. Und sprach dann an, ja, aber wenn in Deutschland die Flut kommt, dann sind ja auch alle bereit und schleppen Sandsäcke. Und wenn jetzt demnächst die Cyberflut käme, den Begriff hat er nicht benutzt, ich paraphrasiere, dann bräuchte er halt auch mal vom CCC so eine Krisennummer. Und wir haben da natürlich, also ich habe da am Anfang lacht man natürlich darüber und denkt sich so, was stellt er sich vor? Also da haben wir jetzt irgendwie ein Büro mit einem roten Telefon oder was? Dann wurde ich erstmal von Frank berichtigt, nee, die roten Telefone waren für die Russen. Wir würden also ein grünes kriegen. Und dann denkt man sich natürlich auch, okay, ist auch ein bisschen schade, dass man als freiwillige Aktivisten da offenbar so eine Erwartung weckt. Andererseits denke ich, ist das schon eine gute Sache, dass irgendwie offenbar die Verantwortlichen immer mehr nicht nur uns einladen als Feigenblatt für ihre Debatte und sagen können, naja, okay, IT-Sicherheitsgesetz, da hatten wir ja den CCC wir hören die ja an, sondern dass sie jetzt so ein bisschen auch dahin schwenken und vielleicht auch auf uns hören wollen. Und wir gleichzeitig auch immer mehr merken, dass man da vielleicht auch tatsächlich Anschlusspunkte, Anknüpfungspunkte findet. Ja? Also ich wehre mich ja nicht dagegen, dass jetzt ausgerechnet Thomas de Maizière Vorschläge umsetzen möchte, die wir eingebracht haben. Mir ist ja im Prinzip eigentlich völlig egal, wer am Ende die Welt rettet und solange das irgendwie von denjenigen gemacht wird, die es können, steht der Chaos Computer Club da natürlich auch gerne zur Seite. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Stimmen, die sich denken so, naja, okay, wir sind irgendwie als Hacker-Club gestartet, sind immer noch einer, viele tausend Mitglieder, die nicht auf solchen Podien sitzen, sondern die IT-Sicherheitsforschung betreiben, die lustige Dinge bauen. Hacken ist ja nicht nur das Finden von IT-Sicherheitslücken, sondern auch das Finden von lustigen oder von kreativen Lösungen für lustige Herausforderungen. Und ich blicke jetzt so mit, ja, ich will nicht sagen Zuversicht in die Zukunft, aber ich bin, glaube ich, schon ganz froh und hoffe, dass wir in Zukunft weiterhin als Chaos Computer Club irgendwie so ein bisschen Einfluss erlangen können, wobei ich da auch sagen muss, mein Einfluss ist hier eher gering. Wir haben gesehen, keiner der Vorschläge, die ich bisher gemacht habe, hat irgendwie Anklang gefunden, bis auf viele Jahre später der mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Im Zweifelsfall müssen wir uns dann eben doch auf das Bundesverfassungsgericht berufen. Das hat bisher eigentlich immer auf uns gehört. Vielen Dank. So. Und so.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich weiß, du warst nicht 2 Stunden lang, die hatten die Anlage schon vorher an, deswegen ist die.
Ich habe hier einen Zähler, ich weiß genau, 1,5 Stunden. Das ist
Ganz normale Vorlesungssänger, also hier sollte keiner eingeschlafen sein. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, sie zu stellen. Ich werde das Mikrofon gerne weitergeben an den mutigen Ersten, die mutige Erste, die eine Frage zum Vortrag hat. Ich laufe da hinten hin. Ich hoffe, dass die Reichweite soweit ist.
Dankeschön. Ich verstehe nicht ganz, warum im Bereich der IT-Sicherheit diese Fehlerquelle, da irgendwelche Fehler einzubauen in die Software, warum das existiert? Warum wird man das nicht los? Warum ist es möglich, also irgendwelche Fehler in Software einzubauen?
Also hinterher weiß man immer mehr. Das zugrunde liegende Problem ist, denke ich, die Komplexität. Programme, die heute zum Beispiel für die Darstellung von Bildern oder Videos zuständig sind, haben einen enormen Komplexitätsgrad und haben viele Zeilen von Code, die in der Regel bei großen, komplexen Anwendungen kein einziger Mensch überhaupt vollständig lesen kann. Das heißt, es gibt große Teams von Programmierenden, die Teilaufgaben lösen, der eine macht, was weiß ich, die grafische Oberfläche, der andere findet schnelle Funktionen, die möglichst viel Verwendung finden. Und ein gesamtes Softwareprojekt ist kaum noch zu überblicken. Und ebenso sind die Anzahl an Zuständen, in denen sich ein Programm befinden kann, in ihrer Komplexität eben auch unendlich. Also wenn wir als, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Hunderttausend sonst was Zeilen der Linux-Kernel zum Beispiel hat. Und der wird auch nicht schlanker, der wird immer größer, immer länger. Diese Programme sind also nicht mehr zu überblicken und wir werden auch nicht dahin zurückkommen, dass sie irgendwann nochmal sinnvoll zu überblicken sein werden. Gleichzeitig gibt es für klassische Programmierfehler inzwischen durchaus Möglichkeiten, sie automatisiert zu finden. Das heißt, da schreiben findige Programmierer inzwischen Programme, die Fehler in ihren Programmen finden. Aber häufig sind solche Angriffe eben auch genau das, woran keiner gedacht hat. Also es geht beim Aufspüren und Ausnutzen von IT-Sicherheitslücken eben darum, genau das zu tun, woran niemand gedacht hat. Und das ist auch das, wie man sich einem System nähert. Wenn man überlegt, okay, kriegt ein Gerät auf den Tisch, das soll ich jetzt hacken, dann überlegt man sich, okay, was kann ich denn diesem System, das fragt mich nach einem Passwort, womit rechnet es an dieser Stelle unter Umständen nicht? Und genau dieses immer wieder darüber nachzudenken, ob alle Annahmen, die ich zu einem gewissen Zeitpunkt der Ausführung in diesem Programm habe, implizit oder explizit, auch wirklich zutreffen, übersteigt halt so ein bisschen einfach das Komplexitätserfassungsvermögen von Menschen. Und es gibt immer wieder Versuche, solche Sachen einzugrenzen. Ja? Java war irgendwann so eine Programmiersprache, wo man gesagt hat, okay, da bauen wir eine virtuelle Maschine drum, die Programme können ruhig unsicher sein und können knacken, können crashen. Dieses Java versucht irgendwie Selbstheilungskräfte zu entwickeln. Und das gibt's auch immer, ja. Und dann kommen Leute auf die Idee, das dann zu nutzen. Und dann lernt man auch sehr schnell, wo wiederum das Ende dieser Selbstheilungskräfte ist. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie ein Programm bauen kann. Achso, und die andere Anforderung ist, die Programme müssen natürlich auch schnell sein. Heutige, durch diesen Zentralisierungsdrang, müssen Programme auf Servern laufen und viele Nutzer gleichzeitig bedienen, in der Regel. Ja? Das heißt, die werden auf Performance optimiert. Das heißt, man kann sich vielleicht auch gar nicht leisten, dass das Programm erstmal wieder alles prüft, ob das, was es gerade tut, auch wirklich authentifiziert ist und nochmal alles checkt. Gerade im Telekommunikationsbereich ist das so, dass man da nur irgendwie ein falsches Bit hinschicken muss und die ganzen Dinger brechen ineinander zusammen, weil sie eben davon ausgegangen sind, dass sich alles, mit dem sie sprechen, standardkonform verhält zum Beispiel. Und wenn ich jetzt ein Programm bauen muss, was irgendwie, sagen wir mal, eine einfache Funktionalität hat und irgendwie ein bisschen In- und Output und ich habe 100 Zeilen dafür, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinkriege, dass es sicher ist. Es wäre ein Glücksspiel, ne? Also ich meine da relativ viel Ahnung von zu haben, wie man vielleicht 100 Zeilen über einen hinschreibt, ohne dass man sich irgendwie in den Fuß schießt, aber ich würde mich da nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Wenn man beruflich sowieso einfach den ganzen Tag nur mit IT-Sicherheitslücken zu tun hat, dann kriegt man auch irgendwann so eine Schreibblockade. Also so selber was zu programmieren, das ist halt auch tatsächlich, die Anforderung ist halt schwer. Ja? Und ich meine, ich muss bei den Sachen, die ich betreibe oder die ich von mir veröffentliche, natürlich auch immer dreimal drüber gehen und nachdenken. Das ist, es ist halt wirklich einfach schwierig. Ungefähr so schwierig wie ein Auto zu bauen, was Abgaswerte einhält oder so.
So, hier vorne haben wir die nächste Frage.
Ja, ich habe mal... Ist
das an? Ja. Gut.
Ich habe eine Frage zu Passwörtern. Die sind ja immer noch das Mittel der Wahl, um Dienste abzusichern. Und gleichzeitig sollte man aber niemals für zwei Dienste dasselbe Passwort verwenden. Die sollten möglichst lang sein, möglichst kompliziert und man, dann kommt man schnell an die Grenzen des eigenen Gedächtnisses vielleicht. Dann gibt es Passwortmanager, jetzt hast du aber die ganze Zeit gesagt, möglichst nicht zentralisieren, weil natürlich dann der Passwortmanager im Zweifelsfall wieder das Angriffsziel ist. Also was ist eine praxistaugliche Empfehlung, die ich auch so an meine Eltern weitergeben könnte?
Passwortmanager. Also beim Zentralisieren denke ich eher an Infrastruktur als jetzt an, was man selber macht. Natürlich ist der Passwortmanager, du hast recht, da habe ich dann meine ganzen 500 Passwörter drin und am Ende braucht man nur eins, um an alle 500 zu kommen. Ja? Das könnte also unter einem gewissen Angriffsszenario schlimmer sein, als wenn ich bei jeweils zwei Diensten das gleiche Passwort verwende. Ja? Aber genau das ist auch der Reiz in der IT-Sicherheit, sich darüber Gedanken zu machen, was ist denn das Risiko, dem ich konkret ausgesetzt bin. Ja? Wenn ich jetzt, wie gesagt, Edward Snowden heiße, ne, dann werde ich natürlich dafür sorgen, dass ich einen Großteil meiner Passwörter nur in meinem Kopf habe. Weil ich weiß, dass ich keinem IT-System, was ich anfasse, trauen kann, weil dem ein Angreiferinteresse und eine Angreiferkompetenz gegenübersteht, die alles überschreitet, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ja? Die haben die Millionen, um sich für jedes System Zero Day zu holen. Und ich meine, Edward Snowden wird jetzt sicherlich sein Tagebuch nicht auf dem Computer schreiben. Er hat ja auch absichtlich, ne? Also, aber wenn wir jetzt sagen, deine Eltern, ja, welchem Risiko sind die ausgesetzt? Das Primärrisiko ist, dass sie sich bei irgendeinem blöden Online-Shop, den jemand pflegt, der keine Ahnung hat oder der keine Updates macht, ein paar Schuhe bestellen und dann gesagt kriegen, jetzt müssen Sie aber einen Nutzeraccount machen, geben Sie mal Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und dann geben Sie das gleiche Passwort ein, was Sie überall eingeben, auch bei Ihrer E-Mail-Adresse. 3 Wochen später kommt jemand vorbei, macht den Online-Shop auf, holt die Passwörter und die E-Mail-Adressen raus und hat dann eine Liste von E-Mail-Adressen mit Passwörtern, meldet sich überall an und dann geht's los. E-Mail-Adresse ist sowieso das Problem, weil ja zu der E-Mail-Adresse man sich alle anderen Passwörter wieder schicken kann. Ja? Du kannst ja ruhig überall ein anderes Passwort nutzen. Der Angreifer in dem Moment, wo er deine E-Mail-Adresse kontrolliert, lässt sich einfach ein neues Passwort an die E-Mail-Adresse schicken. Das heißt, gemessen an dem Bedrohungspotenzial, dem die Mehrheit der Leute ausgesetzt ist, ist ein Passwortmanager im Moment die Methode der Wahl. Und für Hochsicherheitsbedürftige dann eben 2-Faktor-Authentifizierung mit 180 RSA-Tokens oder sonstigen Systemen. Dann aber bitte nicht, wie ich es immer wieder sehe, die ganzen Tokens auf den Tisch legen, eine Webcam draufhalten und dadurch den Fernzugriff ermöglichen, weil die Tokens so teuer sind. Alles schon gesehen.
Haben wir vorne die nächste Frage?
Ja, hallo. Wir haben jetzt mehrfach gehört, dass Dezentralisierung ein Schlüssel zur Sicherheit ist. Mich würde interessieren, ob diese Handlungsempfehlung auch für Kommunen ausgesprochen wird. Wir haben hier in unserem beschaulichen Oberzentrum Osnabrück zum Beispiel knapp 2000 Fachanwendungen. Also egal, ob man sein Auto zulässt oder aus der Kirche austritt oder sein E-Perso abholt, überall laufen halt spezifische Anwendungen. Da ist nicht die Frage, ist es jetzt ein löchriges PHP 5 oder PHP 7, sondern das ist vielleicht Corba, wo der Letzte, der es verstanden hat, schon seit 10 Jahren tot oder pensioniert ist. Und diese Situation haben wir in jeder einzelnen Kommune. Jetzt könnte man sich vorstellen, wenn es ein zentrales Rechenzentrum geben würde, mit sauberen Prozessen, mit regelmäßigen Audits, das könnte für viele Kommunen sogar ein Sicherheitsplus darstellen. Wie steht der CCC dazu?
Also der CCC wird jetzt keine offizielle Position über die IT von Kommunen entwickeln. Aber auch da ist natürlich, also da ist natürlich genau diese Abwägung. Ja? Also eine Frage, die ich auch oft beantworten muss, ja, kleines mittelständisches Unternehmen betreibt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, hat 20 Angestellte und macht irgendwas, ja, entwickelt von mir aus irgendeinen Teil für VW und hat natürlich dann irgendwie hohe Geheimhaltungsanforderungen, hat aber mit 20 Mitarbeitern jetzt auch nicht unbedingt den Umsatz oder eine Rechtfertigung für den Aufwand, sich eine eigene, individuelle, besonders sichere Infrastruktur zu bauen. Ist so ein Mittelständler unter Umständen nicht vielleicht bei einem Cloud-Anbieter, dem er im Monat so und so viel Geld gibt, dafür, dass die Daten vernünftig aufbewahrt werden, auf aktuellen Systemen mit vernünftigen Sicherheitsvorkehrungen, ist der da nicht unter Umständen besser aufgehoben? Und aus einer reinen IT-Sicherheitsperspektive lautet die Antwort da häufig ja. Und das ist natürlich ein Widerspruch zu der Idee der Zentralisierung. Ganz klar. Zu der Idee der Dezentralisierung. Ja. Die Dezentralisierung spielt hauptsächlich eine Rolle bei Kommunikationssystemen. Also es leuchtet ein, ne, es ist irgendwie erstrebenswerter, dass es viele unterschiedliche E-Mail-Anbieter gibt, als dass es einen großen gibt. Ja, die sind untereinander kompatibel und wer irgendwie einen E-Mail-Server hackt, hat dann halt nur die Kunden, die dort sind. Es ist dann erstrebenswert, dass all diese Kunden Ende zu Ende verschlüsseln, weil wenn dann der Mail-Server oder ein Kunde gehackt wird, dann sind eben auch nur dessen E-Mails dran. Und das ist das, was ich hinter diesem Wort der Dezentralisierung als Sicherheitsgedanke verbirgt, dass man das Risiko verteilt. Und in solchen, sagen wir mal, eine zentrale Infrastruktur für Kommunen, da könnte man dann zum Beispiel sich darüber Gedanken machen, wie man die Systeme, die was weiß ich für Führerschein beantragen sind, trennt von den Systemen, die für was weiß ich irgendeinen Baugenehmigungsantrag sind oder so. Aber da kenne ich jetzt die Infrastruktur nicht, um da jetzt das Sicherheitskonzept für zu entwickeln. Aber gerade in den Bereichen, wo Daten schnell abgegriffen werden müssen und sehr dynamisch sind, gibt es natürlich in der Regel eine zentrale Datenbank. Und das hat dann aus IT-Sicherheitsperspektive eben auch den schönen Vorteil, dass man wenigstens weiß, da sind die Daten und dass man dann da zum Beispiel monitoren kann. Also da steht jetzt aus Sicherheitserwägungen der Idee eines zentralen Rechenzentrums nicht unbedingt etwas im Wege, sondern es gibt gute Gründe, die dafür sprechen. Ich weiß aber nicht, was wir noch so an Landesdatenschutz und Bundesdatenschutzbeauftragten haben, die sicherlich noch ein paar Ideen haben, warum das eine schlechte Idee ist.
Ja, ich habe noch eine Frage. Es gibt einige IT-Unternehmen, die wollen jetzt Updates peer-to-peer verbreiten. Wie schätzen Sie da das Sicherheitsrisiko ein?
Updates sollten so verbreitet werden, dass der Weg, über den es verbreitet wird, egal ist. Jeder Code, den ich auf irgendeiner Maschine ausführe, sollte signiert sein und damit gegen Manipulation geschützt. Das ist sehr schwer und das kriegen wenige hin. Aber unter der Annahme, dass sie es hinbekommen, finde ich, ist der Vertriebskanal für solche Updates eigentlich völlig egal. Ja, also sollen sie Peer-to-Peer machen. Fände ich sogar gut, weil das den Anti-Peer-to-Peer-Bestrebungen der Netzbetreiber, die ja Peer-to-Peer-Traffic versuchen einzudämmen oder schlechter zu behandeln, entgegenstünde und da ein bisschen Confusion zu schaffen, wäre sicherlich im Interesse der Nutzer. Aber wie gesagt, Software oder sowieso Daten sollten so transportiert werden, dass der Weg egal ist. Und das heißt eben, verschlüsselt und signiert, wenn ich es nachher ausführen will, auf jeden Fall zumindest signiert.
Ich wollte mal fragen, wie realistisch und absehbar die Gefahr ist, dass man mit Quantencomputern quasi jede Verschlüsselung knacken könnte.
Wir hatten letztes Jahr einen Vortrag auf dem Kongress darüber und ich interessiere mich sehr für diese Forscher. Die proklamieren andauernd den Durchbruch, aber bis jetzt habe ich so, der Durchbruch, den sie dann so irgendwie in kleinen Experimenten haben, hat bis jetzt noch nicht skaliert, aber irgendwann wird uns das sowieso alles um die Ohren fliegen, was wir bis jetzt gemacht haben. Das war bis jetzt immer so und ich glaube, das ist das Einzige, was in der IT-Sicherheit sicher ist. Und man kann aber glücklicherweise jetzt schon vorhersagen, welche Algorithmen eben durch oder welche Verschlüsselungsalgorithmen durch das Entstehen von Quantencomputern ein ernstzunehmendes Problem bekommen. Es gibt ja theoretische Modelle davon, was ein Quantencomputer können wird und was nicht. Und entsprechend gibt es jetzt schon in der kryptografischen Forschung sehr viele Bemühungen, eben Algorithmen zu bauen, zu prüfen, theoretisch zu belegen, wenn es geht, die eben einer Quantencomputer-Angriffsmöglichkeit widerstehen könnten.
Haben wir noch weitere Fragen?
Ja, jetzt vielleicht auch mal in Bezug auf die ganze NSA-Geschichte und Edward Snowden. Warum werden die Daten überhaupt gesammelt? Also jetzt mal fernab von Totalüberwachung, Drohnen fliegen an, irgendwann über unseren Köpfen, knallen uns alle ab, wenn wir nicht mehr mündig sind oder wie auch immer. Warum wird das gemacht? Das ist ein Riesenaufwand, das ist ein finanzieller Aufwand, der sicherlich alle Dimensionen übersteigt. Und das würde mich einfach mal interessieren.
Ja, da fragst du jetzt den Falschen. Also die, ich, also du hast, die haben natürlich einfach einerseits haben die, glaube ich, tatsächlich viele immer noch eben Angst, dass ihnen da irgendwas entgeht. Es hält sich ja auch dieses Gerücht, dass die NSA in diesem großen Datenzentrum, was sie da irgendwie sich hingestellt haben, einfach nur Festplatten drin hat und alle möglichen verschlüsselten Kommunikationen dort speichert für den Tag, wo sie sie dann irgendwann mal knacken können. Ja. Was auch immer sie dann damit machen wollen. Ja. Also dieser Ansatz, auf der Suche nach der Nadel möglichst viel Heu heranzuschaffen, der hält sich in diesen Bereichen eben sehr stark. Ich denke, auch hier, ich möchte jetzt nicht als Berater für Nachrichtendienststrategien fungieren, aber ich denke, dass auch die wahrscheinlich besser beraten wären, die Ressourcen, die sie jetzt ungerichtet aufwenden, tatsächlich für gerichtete Maßnahmen auszugeben. Andererseits mit gerichteten Geheimdienstmaßnahmen haben wir in Deutschland auch schlechte Erfahrungen gemacht, ja. Also wir haben irgendwie eine Nazi-Partei, wir haben einen nationalsozialistischen Untergrund. Das haben wir irgendwie alles mit V-Leuten durchsetzt und dann am Ende waren es so viele, dass wir die Dinger noch nicht mal mehr oder diese NPD noch nicht mal mehr verbieten konnten. Ja? Also was der Staat mit diesen, egal welche Fähigkeiten man ihm außerhalb der Grundgesetze gibt, was er damit anrichtet, ist immer ein bisschen schwierig. Warum die aber diese Daten alle sammeln. Ich denke, der Kernpunkt wird sein, dass sie sehen, dass das in Zukunft Information eben das Entscheidende ist. Und immer weniger mit irgendwas sich physikalisch Manifestierendem zu tun haben wird, ob man jetzt Erfolg hat oder nicht. Also das größte, weltweit größte Taxiunternehmen ist Uber. Die haben kein einziges Taxi. Größte Unternehmen für Gastwirtschaft ist irgendwie Airbnb, die haben kein einziges Hotel. Und genauso wird sich das natürlich auch in vielen anderen Bereichen durchsetzen, dass diese Daten einfach das sind, womit man Geld macht, womit man Einfluss hat, womit man diesen Einfluss geltend macht, Menschen kontrollieren kann Und da jetzt zu üben, ist sicherlich nicht die falsche Herangehensweise, wenn man seine wirtschaftliche Stellung in den nächsten 100 Jahren manifestieren und verteidigen möchte. Noch zynisch gesprochen.
Noch eine Frage irgendwo? Nochmal hier vorne.
Das ist vielleicht auch nochmal eine Frage an jeden persönlich, aber die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hört sich natürlich im ersten Moment gut an und ist es sicherlich auch für alle privaten Belange, aber muss ich ja mal wirklich fragen, will ich das wirklich? Also es ist ja für mich heutzutage kein Problem, mir eine umgebaute Schreckschusspistole im Internet zu bestellen und damit dann Scheiß zu bauen. Und wenn ich das jetzt über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung alles abgesprochen habe, dann kann da halt keiner reingucken. Wäre es nicht sinnvoll, in der Justiz eine erhöhte Instanz zu schaffen, also meinetwegen ein Gericht, die dann immer noch Zugriff auf diesen Algorithmus hätte, um das halt dann offen zu legen?
Das wird, also erstens, Pistolen, ich bin ja froh, dass du nur eine Schreckschusspistole bestellen willst, weil du könntest, wenn du mal ein bisschen weiter unten klickst, ist umgebaut, okay, ist getuned. Also, das Problem mit sicherer Verschlüsselung ist, die kann es entweder für alle geben oder für keinen. Die ganzen Sicherheitslücken, von denen ich gesprochen habe, von denen wusste ja auch keiner. Keine davon ließ sich irgendwie geheim halten. Würde also jetzt beispielsweise der Staat qua Verordnung sagen, okay, Nachrichten, die Ende zu Ende verschlüsselt übertragen werden, müssen immer auch nochmal mit unserem Key verschlüsselt sein, damit wir im Notfall mit Richtervorbehalt reinschauen können. Dann ist aber einiges los, wenn dieser Key dann irgendwann mal geknackt und geleakt wird. Und genau das würden ja alle versuchen. Das heißt, eine Schwachstelle wissentlich einzufügen, heißt immer in Kauf zu nehmen, dass irgendjemand anders die unter Umständen herausfinden und ausnutzen wird. Und gerade bei Kryptographie ist es so, dass schlaue Menschen diese Sachen finden. Also kaputte Kryptoalgorithmen. Ich meine, es wird mir wahrscheinlich in 10 Minuten gelingen, einen Kryptoalgorithmus zu bauen, der hier in diesem Raum innerhalb eines Tages nicht geknackt wird. Es wird mir, ganz ehrlich, nicht gelingen, einen zu bauen, der nicht zu knacken ist. Das heißt, die Sicherheit der Verschlüsselung können wir entweder alle haben oder niemand. Und ich denke, gerade mit Thomas de Maizières Einlassung der letzten Tage ist ihm klar geworden, dass wir die brauchen. Und wir reden ja hier nicht nur von unserer kleinen Waffenbestellerei im Internet, sondern wir reden von Banken, DAX-Unternehmen und wirklich viel Wirtschaftskraft, die dadurch geschützt werden soll. Und deswegen ist klar, dass wir solche Verschlüsselung brauchen, erstens. Zweitens, diese Verschlüsselung, das sind ja nur mathematische Konzepte, das sind Formeln, die kannst du an eine Tafel schreiben. Und dieses Wissen hat die Menschheit jetzt. Und diese Verschlüsselung wird zur Anwendung kommen. Du kriegst diese Zahnpasta auch nicht zurück in die Tube. Das heißt, es ist eigentlich völlig unerheblich, sich darüber Gedanken zu machen, ob man nicht irgendwie eine Verschlüsselungshintertür für den Staat baut oder Verschlüsselung verbietet. Weil es immer wieder Möglichkeiten geben wird, verschlüsselten Text irgendwo anders drin zu verstecken, sodass diese verschlüsselte und auch diese geheime Kommunikation, nicht nachweisbare Kommunikation, die gibt es, die wird es in Zukunft geben und die brauchen wir auch. Wenn wir die nicht haben, haben wir sofort eine vollständige Überwachung aller Kommunikation, die irgendwo stattfindet. Im besten Fall nur von unserer eigenen Regierung, im Zweifelsfall aber weltweit von einer Regierung. Und dann haben wir einfach keine Möglichkeit mehr, eine Demokratie zu verteidigen. Und vielleicht sagen wir heute, ja, also der de Maizière sieht jetzt echt nicht so aus, als würde er auf seine alten Tage nochmal irgendwie völlig durchdrehen. Aber der wird halt auch noch einen Nachfolger haben. Ja, das heißt, derartige totalitäre Gesetze zu erheben und dem Staat so viel Macht zu geben, gegen die von Seiten der Bevölkerung dann keinerlei Gegenwehr mehr bestehen würde, so ja deine Annahme, halte ich für eine sehr, sehr gefährliche Idee, für die es ehrlich gesagt hier draußen nirgendwo eine Rechtfertigung gibt. Mit Waffengewalt haben die Menschen weit vor dem Internet operiert. Jeder Mist, den wir heute irgendwo sehen, den gab es auch vorher, außer Facebook.
Alles klar. So, ich denke mal, das reicht dann für heute mit der Fragerunde. Noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Unser nächstes Treffen ist nicht, wie das steht, am 28., weil da sind wir alle weg. Wir sind alle in Hamburg beim 32C3. Ist vom 27. bis zum 30. Deswegen haben wir das Ganze eine Woche vorher, am 21. Dezember, aber im Zauber von Ost wieder gerade stand. Ja, wir laden euch jetzt alle herzlich auf ein kühles Getränk draußen ein. Es ist kostenlos. Linus wird draußen bleiben und noch mit euch quatschen und keine Ahnung was. Also falls ihr noch andere Fragen habt, er steht euch noch zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Linus, dass du da warst. Danke für den euch. Tollen Vortrag.
Vielen Dank.
Und nicht zuletzt auch vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart.